Schön, dass du da bist, Tal, oder schön, dass ihr da seid. Wir machen eine Runde Workshop, einen kurzen, intensiven Workshop. Volker hat 382 Folien vorbereitet, wie immer. Und wir versuchen, das jetzt durchzuarbeiten mit dir. Und ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Lust und ein bisschen Aufmerksamkeit, um uns zu folgen. Wir sind, wir haben wirklich wirklich tolle neue Folien, tolle neue Hintergründe. Also auch gerade die, die immer denken, ja, wir machen immer das, wir erzählen immer dasselbe. Nee. Das gilt auch für unsere Akademie. Das gilt auch für Volkers Heilpraktiker-Ausbildung. Wir versuchen immer, den aktuellsten Stand der Wissenschaft zu zeigen. Immer. Und warum? Ganz einfach. Ich nach über 25 Jahren Lehre, ich mag selbst nicht immer das Gleiche erzählen. Deswegen versuchen wir immer das Ganze interessant zu gestalten, auch immer anders zu zeigen, auch immer andere Blickwinkel zu zeigen, andere Hintergründe zu zeigen, sodass jemand, der schon das 100. Seminar mit uns geschaut hat, definitiv immer auch was Neues mitnimmt. Und ich hoffe einfach, es gelingt uns, genau das, das immer interessant zu machen und dass ihr Lust habt auf mehr. Wir versuchen das natürlich auch, Volker macht immer die Wissenschaft, wenn er dann zu sehr in die Wissenschaft abtaucht, dann übersetze ich das manchmal nochmal so ein bisschen. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß und Freude bringt. So, wir fangen an. Bindegewebe und Immunsystem ist heute das Thema. Und das sollte wirklich jeden interessieren. Also deine Haut, das Bindegewebe, deine Gefäße und dein Immunsystem. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Teile deines Körpers. Und man sollte, oder deines Organismus, deines Leben, deines Daseins, sind wirklich extrem wichtige Teile. Wenn da irgendwas mit nicht in Ordnung ist, mit deiner Haut nicht, was nicht in Ordnung ist, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh, sei es Rosacea oder sei es irgendwie Neurodermitis oder irgendwelche anderen Hauterkrankungen, oder wenn dann mit deinem Immunsystem irgendwas nicht stimmt, dann ist halt auch nicht schön, wenn man permanent Infekte hat, wenn man irgendwelche Erkrankungen hat und man ist einfach nicht fit und nicht leistungsfähig. Und das sind Dinge, die möchten wir grundlegend einfach mal zeigen, dass man so ein Grundverständnis kriegt über die Haut, über das Bindegewebe, über die Gefäße und auch über das Immunsystem, dass man einfach versteht, dass es theoretisch, Volker, eigentlich ist es einfach, wenn man uns zuhört, das zu verstehen. Ich glaube auch, dass du heute ganz, ganz viele Aha-Momente bekommst. Und jetzt kommt aber mein Aber. Es ist einfach, wenn man es mal sieht und wenn man es verstanden hat. Das Problem ist einfach nur, es ist dann doch recht komplex. Also die Einfachheit wird von dieser Komplexität erschlagen. Und eine Sache möchte ich kurz ergänzen, Volker, sei mir nicht böse, wenn ich nochmal 2 Minuten benutze, weil ich finde das wirklich jetzt ganz wichtig, was jetzt kommt. Ich habe gestern in unserer Akademie, glaube ich, habe ich vielen mal so einen kleinen Stein in den Garten geworfen. Warum? Gerade wenn man noch nie so ein Seminar gehört hat und wir fangen auf einmal an, du wirst gleich ganz, ganz viele Folien sehen und wirst sehen, das und 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 das ist alles super für dich und du denkst, ach du Scheiße, das ist ganz schön viel. Und wenn du unseren Workshop geschaut hast vom 7. Dezember letzten Jahres, den ich wirklich, warum erzähle ich das immer, warum sage ich das? Das ist einer der wichtigsten Workshops, die wir jemals gemacht haben. Der 7. Dezember letztes Jahr, da haben wir über Kohlenhydrate und die Auswirkungen auf die Psyche gesprochen. Das ist so, so wichtig und auf den Körper. Und viele sind daran verzweifelt an diesem Workshop, weil sie gesehen haben, dass sie viel zu wenig essen und es nicht schaffen, auf die von Volker vorgegebene Menge zu kommen. Und gestern habe ich in der Akademie mal ganz kurz mein Statement dazu abgegeben, weil die Kommentare bei uns im Fitbook häufen sich, ich schaffe das nicht, das ist viel zu viel und das demotiviert mich. Ja, und ich habe das gestern so verglichen, bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr jetzt zu uns hier ins Studio kommen würdet und wir machen am ersten Trainingstag, sagen wir, so jetzt machen wir 100 Kilo Beinpresse, dann definitiv kann ich dir 100% versprechen, du wirst es nicht schaffen und du wirst demotiviert sein. Aber wenn ich jetzt die nächsten Wochen, Monate mit dir trainiere und immer ein bisschen, immer 5 Kilo mehr, bei jedem Training immer ein bisschen mehr, verspreche ich dir, dass du in einem halben Jahr 100 Kilo schaffst. Verspreche ich dir. Und genauso ist das mit dem Essen und genauso ist das mit dem, was wir dir heute zeigen. Du wirst wahrscheinlich erschlagen werden von der Menge an Sachen und du denkst, oh nee, das ist mir viel zu viel und das ist viel zu komplex. Ja, aber es sagt ja auch keiner, dass du das jetzt alles morgen sofort machen sollst. Und genauso ist das auch mit diesen 80 bis 100 Gramm Kohlenhydraten pro Mahlzeit. Viele von euch essen wirklich nur eine Handvoll Kohlenhydrate und steigen dann von jetzt, wollen dann, weil sie jetzt gehört haben in dem Workshop, dass das aber, das ist das Optimum. Und viele wollen dann wirklich jetzt sofort das Optimum haben. Und das führt zu absoluter Demotivation, weil du wirst es nicht schaffen, von 40, 50 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit auf das Doppelte zu kommen. Das ist eine Menge Zeug an Essen. Und deswegen meine Empfehlung ist wirklich, wenn du heute Aha-Momente mitnimmst, wenn du heute Dinge mitnimmst, wo du sagst, ja, das möchte ich versuchen, dann bitte mach's doch langsam. Und es sagt doch auch keiner, du musst das jetzt morgen machen, du musst das jetzt sofort machen, das sagt doch keiner. Jeder Schritt nach vorne ist der richtige Schritt. Also meine Empfehlung für die, die jetzt wissen, wovon ich spreche, nämlich von den 100 Gramm Kohlenhydraten pro Mahlzeit, dass das die optimale Nährstoffversorgung für unsere Energiehaushalt, für unsere Psyche, für unser Gehirn, für unseren Körper, für die Energie ist. Jeder, der das gehört hat und daran gescheitert ist, jetzt pro Mahlzeit das zu essen, dann esst doch erstmal 60 Gramm. Gewöhnt euch an 60 Gramm. Dann gewöhnt euch an 70 Gramm. Dann gewöhnt euch an 80 Gramm. Und ihr werdet sehen, dass die Energie immer mehr wird im Körper und ihr werdet merken, wie gut euch das tut. Und ja, leider ist es so, dass, und das ist das Wichtige, glaubst du wirklich, dass das bisschen einen Unterschied macht? Yep, 100%.
Ja? Es ist immer ein bisschen, alles auf einmal geht nie.
Ja.
Genau. Und man muss immer eine langsame Progression machen. Man muss sich versuchen zu verbessern und irgendwas zu verbessern, alle möglichen Sachen. Keiner schafft das perfekt. Wir sagen jetzt immer so den Endzustand, weil wir verdrängen, was immer optimal wäre. Ganz wichtig ist den Endzustand, das ist Ziel für irgendwann. Ne? Und selbst wenn es zu viel ist, Infos, wenn man nur eine Sache mitnimmt und eine Sache verbessert, ein bisschen, super. Dann ist das ein Erfolg und dann hat sich das Zuschauen gelohnt für alle.
Genau.
Finde ich. Das ist immer unser Ziel. Wenn nur eine Sache, dann ist schon super.
Ich mag das kurz gerade auch aufgreifen. Also du hast jetzt hoffentlich mitgenommen, dass du nicht alles auf einmal sofort umändern musst. Ja, nicht sofort von 0 auf 100 Gramm Kohlenhydrate oder von 50 auf 100. Und das Gleiche, du wirst gleich von Volker, wirst du hören, wie wichtig die Bewegung ist. Und das ist so spannend. Es gibt so geile Studien, die hatten wir letztes Jahr gezeigt, die gezeigt haben, ich finde das so cool. Weißt du, viele Menschen denken immer, sie müssen jetzt sofort ihr Leben komplett ändern. Ich muss jetzt sofort aufhören zu rauchen, ich muss sofort aufhören zu Schokolade zu essen, ich muss sofort aufhören zu trinken und ich muss jetzt anfangen mit Sport und ich muss jetzt anfangen, dies und das zu machen. Und letztes Jahr hat Volker so eine schöne Folie gezeigt und auch wirklich klar gemacht, dass jede Minute, die du, also du lässt alles in deinem Leben gleich, alles lässt du gleich und du kommst nur mit mehr Bewegung. Also du fängst an mit 5 Minuten mehr Bewegung am Tag. Und alleine das verbessert deine Lebenserwartung. Je 5 Minuten, 10 Minuten Bewegung zu deinem aktuellen Lebensstil, das verändert dein Leben. Einfach nur 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und so kannst du das langsam steigern. Und deswegen, wenn Volker gleich zeigt, wie wichtig die Bewegung für dein Bindegewebe, für dein Immunsystem, für deine Haut ist, wie wichtig das ist, bitte denk jetzt nicht, du musst jetzt jeden Tag eine Stunde pumpen oder ins Studio gehen. Bitte nicht, sondern kleine, langsame, kontinuierliche Schritte.
Genau, und das Wichtige ist, was viele vielleicht denken, wenn dann die Endempfehlung ist, ja, mach jeden Tag eine Stunde Sport, ne, dann denken viele, ja, 5 Minuten, was soll das bringen? Das Spannende ist ja, in allen Studien zu den Themen ist so, dass die ersten 5 Minuten mehr bringen am meisten. Die zweiten bringen schon etwas weniger mehr, aber auch noch mehr. Klar, bis zu einer Stunde ist noch immer mehr am Ende, aber die Kurve steigt erst schnell und flacht dann stark ab.
Genau.
Und der Beginn ist sogar das Wertvollste. Die ersten 5 Minuten sind das Allerwertvollste. Die zweiten 5 Minuten sind immer noch wertvoll, aber nicht mehr so stark und so weiter. Ja, das heißt, man muss nicht unbedingt die 60 Minuten hinkriegen. Der Anfang zählt um ein vieles mehr. Und das Gleiche gilt für gesunde Ernährung. So die kleinen Sachen, ja, die kleinen Dinge, die man schon startet, das bringt schon mal super viel. Und alles perfekt zu machen, die letzten 5% Perfektion, sagen wir immer, die kann man sich auch sparen. Die bringen nicht mehr so viel, die letzten 5%. Ja?
Ja.
Man muss es nicht perfekt machen. Wieder unsere 80-20-Regel, mit 20% Aufwand hast du 80% Erfolg und die letzten 20% sind nochmal 80% Aufwand, der lohnt sich gar nicht, ja, ne, im Schnitt. Und, also das und, bisschen bringt am meisten.
Und ich muss, kann dir jetzt, und das Schlimme ist, jetzt gucken da draußen, gucken Menschen zu, die, ich glaube, dass ihr gar nicht wisst, wie wertvoll es ist, dass ihr heute auf Play gedrückt habt und was das eigentlich über euch aussagt und was das, und das wir machen sowas heute und wir realisieren gar, wir nehmen gar nicht wahr, was wir damit machen. Also ihr habt heute, damit, dass ihr auf Play gedrückt habt und dieses Seminar gestartet habt, damit habt ihr den ersten Schritt in eine wirklich gesündere Zukunft gemacht. In dem Moment, wo ihr zu Hause auf Play drückt und macht einen Kurs mit uns und auch wenn ihr den vielleicht nach 10 Minuten abbrecht, ihr habt angefangen und dieses Anfangen finde ich so wertvoll, da kann man wirklich stolz drauf sein. Und jetzt fangen wir einfach mal an.
Ja, ne? Genau. Themen von heute, was wir uns mal anschauen wollten. Eigentlich geht es hauptsächlich ums Bindegewebe. Und wir schauen uns aber an, was hat alles mit dem Bindegewebe zu tun. Einmal erstmal allgemein, was ist Bindegewebe? Und dann natürlich unsere Haut, die Straffheit unserer Haut, die Festigkeit, all das wird durch Bindegewebe geformt und deswegen ist das Bindegewebe sehr wichtig, wenn es um Haut, Falten, Zellulite und so weiter geht. Aber Haut, Achtung, auch Schleimhaut, ja, unsere Schleimhäute sind auch Haut. Da müsste Schleim noch davor stehen, in Klammern. Denn alles, was mit der äußeren Umgebung zu tun hat, genau wie die Schleimhäute auch, wo Bakterien von außen auf uns einwirken können, da ist das Immunsystem sehr gefragt. Und da haben wir dann sozusagen den Link, was hat denn jetzt Haut, Schleimhaut, Bindegewebe mit dem Immunsystem zu tun, nämlich extrem viel. Das ist so die wichtigste Grenze, das Bindegewebe zwischen uns und der Außenwelt. Und täglich strömen Milliarden von Bakterien auf uns ein und unser Körper hat ständig damit zu tun. Wir tragen Billionen Bakterien in unserem Darm mit uns, ja, das Mikrobiom, auch da gehen wir kurz drauf ein später. Das heißt, gerade Haut und Schleimhaut hat am allermeisten mit Bakterien zu tun und da ist das Immunsystem sehr wichtig und wird da auch trainiert. Und deswegen kommt dann der Zusammenhang zum Immunsystem und dann sprechen wir nochmal, was gibt es denn vor allem für Ernährungsformen, die das Immunsystem stärken. Das ist ein alter Begriff, den gibt es schon über 25 Jahre. Das war schon zu meiner Doktorarbeit ein Thema auch, Immunonutrition. Ja. Und ja, und Bewegung, auch das ist, weiß eigentlich so allgemein jeder. Bewegung ist wichtig fürs Immunsystem, aber wir schauen uns nochmal wissenschaftlich genau an, wo der Zusammenhang da hängt und wie das alles zusammenhängt. Und dann hoffentlich wird das ein schönes, rundes Konzept heute, dass wir sagen, ja, wir brauchen gutes Bindegewebe, wir brauchen gutes Gewebe, was uns zusammenhält, aber uns auch sozusagen von der Außenwelt trennt. Und wir brauchen entsprechend ein gutes Immunsystem. Ja, wir fangen mal an mit Bindegewebe. Was ist ein Bindegewebe? Was tut das? Es bindet das Gewebe. Ne? Das heißt, Bindegewebe ist ein Gewebe, was am Ende alles zusammenhält. Unsere Faszien, die die Organe halten, die Hüllen von Organen, die Hüllen der Muskulatur und die Fortsetzung der Hülle ist die Muskelsehne. Also sind auch Sehnen, Bindegewebe, Bänder, Gelenkkapseln. Auch unser Knochen ist Bindegewebe. Das ist alles letztendlich, was uns unseren Körper stützt, hält, stabilisiert. Man könnte auch Stützgewebe sagen, aber es hält auch die Organe, die Zellen zusammen in Position. Ja, und es ist eben das Gewebe, was zwischen Zellen, unseren lebenden Körperzellen ist, dazwischen ist sozusagen das Gewebe, was alles zusammenhält, das Bindegewebe. Bindegewebe, ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, ist eben Kollagen. Ja, das ist, besteht hauptsächlich, auch ein paar anderen Sachen, aber hauptsächlich eben aus Kollagen. Ja, und jetzt haben wir als Erste, was ist Kollagen? Hier ist so eine Kollagenfaser, mikroskopisch mal gezeigt. Und das wäre zum Beispiel ganz viele davon, eine ganz dicke Kollagenfaser wäre eine Sehne, eine Muskelsehne, Achillessehne, das ist unsere dickste Sehne, die besteht aus Kollagen. Ja, was ist Kollagen? Wenn wir jetzt rückwärts gehen, ne, das sind immer viele Bündel, das wird immer sozusagen drei, eine sogenannte Triple Helix, immer drei Ketten, die ineinander verschlungen sind, damit das richtig stabil wird, ne, das soll ja halten und eine davon, die kleinste Kette, ist eine Polypeptidkette, also ein Protein. Ein Protein heißt eine lange Aneinanderkettung von Aminosäuren. Und jetzt gibt es eine Besonderheit beim Bindegewebe. Kollagen besteht hauptsächlich aus drei Aminosäuren nur. Und das ist eine ganz speziell. Unser Körper, unser Leben entsteht dadurch, dass es 20 verschiedene Aminosäuren gibt. Aber das Bindegewebe ist da sehr einfach strukturiert. Das ist gar nicht so anspruchsvoll. Das will nur drei spezielle haben, nämlich die drei Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Und davon ist der häufigste, das ist bei interessant, dass bei jedem Bindegewebe ist immer an jeder dritten Stelle ist Glycin. Immer. Das ist konstant. Wir haben Glycin, haben wir Prolin, Hydroxyprolin, vielleicht auch mal andere, aber an jeder dritten Position des Proteins Kollagen hängt ein Glycin-Molekül, die Aminosäure. Und deswegen, weil an jeder dritten Stelle ein Glycin ist, ist Glycin zu 30% Bestandteil unseres Bindegewebes, unseres Kollagens. Also der wichtigste Teil, um Kollagen aufzubauen, ohne Bausubstanz gibt es keine Substanz. Wir brauchen die Bausteine, damit wir das aufbauen können. Und Glycin ist der wichtigste. Das ist eigentlich so, was in der Folie gezeigt werden soll. Aber eben auch Prolin, Hydroxyprolin.
Ganz kurz eine kleine Ergänzung. Wer Schlafprobleme hat, Glycin ist auch für die Schlafregulation extrem wichtig. Also nicht nur für das Bindegewebe, sondern auch für den Schlaf. Super, und deswegen so eine kleine, so ein kleiner Nutzhinweis, wenn du abends mal so 3 Gramm Glycin nimmst vorm Schlafengehen, super, wirklich. Also kleiner Hinweis. Also
Glycin ist, ne, alle, wir haben ja nur 20 Aminosäuren, die machen alles. Letztendlich in verschiedenen Aufbau. Glycin alleine als einzige ist ein Neurotransmitter, nämlich ein hemmender, ein entspannender Neurotransmitter. Der sagt direkt im Hirn Ruhe, also, oder Muskelentspannung, sagt er. Also der entspannt, das ist ganz wichtig. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, wir haben jetzt einfach mal so dahingestellt, das war jetzt ja Anatomie, wie ist Bindegewebe aufgebaut, das ist klassisch. Aber jetzt sagen wir ja, Glycin muss man essen, ist eine Aminosäure, das ist Nahrung. Ja, bringt das denn was, wenn ich es esse? Ne? So, ich sage ja immer, wir erzählen nichts ohne Beweis. Man muss das auch beweisen, dass wenn ich jetzt Glycin esse, dass mehr Bindegewebe davon entsteht. Das wurde auch untersucht, ja, in dieser Untersuchung von 2018. Da wurde die Kollagenproduktion gemessen anhand der Konzentration verschiedener Aminosäuren. Ne? Und ja, ich kann irgendwelche Aminosäuren geben, das hilft alles ein bisschen. Aber was hilft am besten, dass das Kollagen am stärksten wächst? Ja, Glycin natürlich, weil es eben der Hauptbestandteil ist. Also mehr Glycin essen, ich brauche den Baustoff, dann entsteht auch mehr Kollagen. Ne? Typ 2 Kollagen hier, also je mehr Glycin ich gebe, desto mehr Typ 2 Kollagen wird gebildet. Und das gilt aber jetzt als Beispiel in der Studie allen Typ 2 Kollagen, das gilt für alle Typen von Kollagen. Gibt übrigens 28 Kollagentypen, die müsst ihr jetzt noch nicht auswendig lernen, ausnahmsweise. Beim nächsten Mal. Nein, was beiseite. Ja, wichtig ist auch, ja, wenn wir Glycin essen, das ist schön, aber das ist noch nicht Kollagen. Das Glycin muss erst zum, oder auch Prolin und Hydroxyprolin, die müssen ja erst umgewandelt werden, damit es am Ende im Kollagen verarbeitet werden kann. Und für diese Hydroxylierungsreaktion, gerade von Prolin und Lysin, muss man als Kofaktor Vitamin C haben. Der eigentliche Kofaktor des Enzyms, der diese Produktion macht, ist Eisen 2+. Wenn ich, Problem ist, Eisen oxidiert, wird zu 3+, dann wirkt es nicht, bringt nichts. Ich brauche also ein Antioxidans, damit aus Eisen 3+ wieder 2+ wird, zweifach positiv geladen. Und dafür brauche ich, ist das klassische Antioxidans im Bindegewebe, Vitamin C. Deswegen ist Vitamin C der wichtigste Faktor. Eisen haben wir ja meist, aber wir alle kennen das. Das ist sozusagen der Beginn der Orthomolekularmedizin. Man hat gesehen, was passiert, wenn man kein Vitamin C hat, wie die alten Seefahrer. Sie bekommen Skorbut. Und das ist ein Bindegewebserkrankung. Es kommt überall zu Blutungen, Zahnausfall, Wundheilungsstörungen und Immunsystemstörungen. Die kriegen Infekte, die sterben dann. Also Skorbut ist tödlich, weil das Bindegewebe sich nicht mehr aufbaut. Da haben wir eigentlich schon den direkten Zusammenhang von Bindegewebe und Immunsystem. Also das ist der Hauptgrund, warum wir Vitamin C brauchen. Sonst gibt es kein Bindegewebe. Und, ja,
und Eisen.
Eisen brauchen wir auf jeden Fall dazu. Das ist der eigentliche Kofaktor, aber ohne Vitamin C gibt es nicht das richtige Eisen. Ja. Das Gleiche gilt, wenn man das Eisen isst, Auch dann bitte mit Vitamin C, weil unser Kanal im Darm, der das Eisen durchlässt, der nimmt auch nur Eisen 2 plus auf. Eisen 3 plus wird nicht aufgenommen. Ja. Also sollte man am besten direkt Vitamin C gleichzeitig einnehmen, dann wird das Eisen besser resorbiert.
Und das ist leider, das muss ich kurz ergänzen, leider ist Eisen Mangelware in unserer Ernährung und in unserem Körper und insbesondere bei Frauen, weil die durch ihre Periode monatlich Blut verlieren und dadurch sehr häufig unter einem Eisenmangel leiden. Und kleiner Hinweis, einfach damit man weiß, leide ich denn unter einem Eisenmangel? Das ist ganz einfach erklärt. Bist du oft müde, bist du abgeschlagen, hast du Mittagsloch und kannst nachts nicht richtig durchschlafen und bist so wirklich mehr oder weniger erschöpft, dann unbedingt mal das Eisen messen lassen, das Ferritin messen lassen, Eisen, Ferritin, Transferrin. Und dann weiß man Bescheid. Und Eisen alleine, und das muss ich jetzt noch kurz ergänzen, damit da ein Schuh draus wird, und das ist auch so spannend, Eisen alleine, jetzt kann man sagen, okay, ich habe einen Eisenmangel, ich nehme jetzt mal Eisen. Das Problem ist, dass der Körper das, wie Volker jetzt gerade gesagt hat, dass der das nicht wirklich benutzt, also muss Vitamin C dazu nehmen und gleichzeitig, damit das Eisen aus dem Mangel rauskommt, damit Eisen zu Ferritin wird, zu dem Eisenspeicherprotein, müssen wir wieder eine Aminosäure nehmen und diese Aminosäure heißt Histidin. Und das ist für dich nochmal zur Ergänzung, also falls du denkst, also wirklich, ich kann immer wieder nur sagen, bitte lasst euer Blut untersuchen, wirklich lasst die wichtigsten Parameter untersuchen. Wir machen einen super spannenden Workshop in Kürze darüber. Biohacking, macht wirklich, wirklich guckt euch das an. Wir sagen euch, was für Parameter ihr euch untersuchen lassen sollt, damit, und das sind so Kleinigkeiten. Und das ist halt das Gemeine, viele Leute sagen, okay, ich nehme doch Eisen. Ja, aber klar, wenn du die anderen Sachen nicht nimmst, die ich dir gerade gesagt habe, dann wirkt's nicht. Und du denkst, ja, es bringt alles nichts. Und deswegen guckt euch bitte unseren nächsten Workshop an, Biohacking. Wir erklären, wie es geht.
Kleiner Spoiler dazu, passt gerade gut. Die beiden Blutwerte, die am besten sagen, ob wir ausreichend mit Eiweiß versorgt sind, gibt Studien in der Ernährungsmedizin, Albumin und Transferin. Weil Manuel gerade Transferin, also der Eisentransporter. Und dieses Transferin ist ein Eiweiß, ein Protein. Das heißt, und das nimmt man auch in der Ernährungswissenschaft, wenn man schauen will, wie gut ist ein Mensch ernährt, ist der unterernährt, hat der insbesondere Eiweißmangel, das ist die klassische Unterernährung, dann schaut man nach Albumin und Transferin. Das sagt einem am besten den Ernährungszustand. Und Transferin ist eben nur dann hoch, wenn man auch ordentlich Proteine, Eiweiß, Aminosäuren, insbesondere Histidin, aber auch alle anderen isst. Und das ist ein Blutmarker, da kann man gut die Eiweißversorgung des Körpers messen, Albumin und Transferin. Weil Transferin ist immer ein Eisentransporter, da denkt immer jeder, ich messe das nur fürs Eisen. Spannend, aber die Transferinsättigung, wie viel Eisen da drauf sitzt, sagt mir was über den Eisengehalt im Körper. Aber das Transferin an sich, ob das jetzt mit Eisen oder nicht beladen ist, ist uns in dem Fall egal. Wir wollen einfach nur wissen, wie viel Transferin schwimmt darum. Das sagt uns sehr gut, wie gut ist der Mensch mit Eiweiß versorgt. Auch das kann man im Blut messen.
Und leider, meine Lieben zu Hause, wirklich, ich kann immer wieder nur sagen, es ist... Man glaubt es nicht, man denkt, ich esse genug, aber leider nein. Und das sind die Dinge, die ich immer wieder so vorbete. Man kann, und wichtig ist halt auch, dass man weiß, man kann sich mit Eiweiß nicht überessen, man kann sich nicht überdosieren damit, insbesondere mit den Aminosäuren nicht. Das ist nicht möglich und du kannst dir damit nicht schaden, du kannst dir damit nicht die Niere kaputt machen. Das sind alles so Fakten, die ich immer wieder höre. Deswegen bitte verliert eure Angst vor Eiweiß. Ihr braucht Eiweiß ohne Ende. Das ist so, so wichtig, wie Volker schon gerade gesagt hat, für alles. Und bitte wirklich seht zu, dass ihr genügend Eiweiß zu euch nehmt. Aber auch da, nochmal zu meiner Vorrede, ihr müsst jetzt nicht sicherstellen, dass ihr 200 Gramm Eiweiß in euch reinkippt und es wird euch schlecht. Nein, peu à peu, Stück für Stück, Step by Step, immer ein bisschen mehr. Und ihr werdet sehen, es wird wirklich funktionieren. Es wird funktionieren. Wir müssen gleich nochmal... du hast jetzt eben mal so einen Zeitstrahl. Ich mag noch mal kurz sagen, du brauchst bei allem, was du mit der Ernährung in deinem Körper, mit der Ernährung und mit dem Training, alles, was du veränderst, du brauchst Zeit, du brauchst Geduld. Und nur weil etwas länger dauert, heißt es nicht, es funktioniert nicht. Aber manchmal fehlen halt so Kleinigkeiten. Also wenn du über Kollagenstruktur, Kollagenaufbau, Hautaufbau, Sehnenaufbau sprichst, das dauert, also ich gebe dir mal kurz eine kleine zeitliche Übersicht. 3 Monate braucht der Körper bei richtigem Training, richtiger Ernährung und richtigen Nährstoffen braucht der wirst du nach 3 Monaten wirst du eine Veränderung deiner Muskulatur und deiner Kraft feststellen. Nach 6 Monaten reagiert der Körper mit stärkeren Bändern und Sehnen. Haut und Bindegewebe braucht mindestens 6 Monate, um eine bessere, straffere Struktur zu haben. Mindestens 6 Monate. Weil nicht, dass du jetzt denkst, okay, ich fange jetzt an mit Kollagen, ich nehme auch Kreatin und ich fange jetzt mal an zu trainieren und nächste Woche bin ich straff und habe keine Zellulite mehr. Das bitte nicht. Also das dauert wirklich lange.
Spannend, das ist ein uraltes Wissen. Das haben wir schon im Schulsport gelernt. Was passiert? Der Muskel braucht nur 3 Monate, die Sehnen 6. Ja. Was passiert, wenn du zu schnell Muskeln trainierst? Du machst dir die Sehnen kaputt. Dann sind die super motivierten, bauen schnell Muskeln. Boah, ich mache heute 50, morgen mache ich 100 Kilo. Und mit 100 Kilo, die Sehne hat sich noch nicht dran nicht umgewandelt. Genau. Also sie reißt. Klassiker. Ja. Ja, genau. Das haben wir schon vor 35, in meiner Schulzeit, ich sage keine Zahl, Jahreszeit, gelernt. Da sagt der Lehrer, ihr müsst vorsichtig sein beim Steigern. Das geht sehr schnell, gerade im Jugendalter. Ne, da geht das ja super schnell mit Muskelaufbau. Aber Sehnenaufbau braucht Zeit.
Ja. Das wissen. Und leider machen das bei Pure Life auch viele dann leider falsch, weil sie kriegen auf einmal Kraft und denken, ach ja, 3 Kilo, ich kann das und jetzt nehme ich mal 5. Und irgendwann, man bekommt dann eine sogenannte Sehnenansatzreizung, die unfassbar schmerzhaft ist. Und dann kannst du keine Hantel mehr halten, dann kannst du nicht mehr in der Schulter. Meistens passiert das im Ellenbogen und leider im Schultergelenk. Und dann ist erstmal Essig. Und das ist wirklich bitte wichtig, dass man versteht, man braucht Geduld. Bei allem, was wir machen, wir brauchen Geduld. Das dauert alles. Ich mag kurz noch den Zeitstrahl fertig machen. Also 3 Monate für Muskeln, 6 Monate für Bänder und Sehnen, Minimum 6 Monate für Haut und Bindegewebe, 12 Monate für Knochen, also Widerstandstraining mit richtiger Ernährung, mit richtigem Schlaf, für den Knochenaufbau, 3 Jahre für Gefäßreparatur. Nur, dass man das mal gehört hat, also bis zu, es kommt immer darauf an, wie gut man das macht, wie regelmäßig man das macht, wie gut man sich mit Nährstoffen versorgt, alles kann natürlich schneller gehen, aber wirklich, dein größter Feind ist dein Kopf und ist deine Geduld. Das ist der größte Feind, weil überleg dir bitte, du musst jetzt, oder wenn, was heißt du musst, wenn du deine Gefäße verändern möchtest, 3 Jahre, eigentlich täglich was für dich tun, richtig essen, jeden Tag richtig gut schlafen und. Das demotiviert komplett. 3 Jahre, das ist schon hart.
Ja, und eigentlich ein Leben lang.
Ja, genau.
So,
Entschuldigung.
Du willst ja gesund sein. Du willst ja nicht in 3 Jahren sagen, so.
Jetzt, ja, das war's jetzt, genau.
Bist du fertig, jetzt kannst du hier.
Das ist das, wo du dann irgendwann drauf kommst und denkst so, scheiße, das muss ich jetzt mein ganzes Leben lang machen. Oh nein. Das ist, ja, Volker, das stimmt. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir ganz, schaltet jeder ab.
So. Also, wir wollen es ja langfristig, deswegen immer nur ein bisschen, so wie es einem gut tut. Kollagen, klar, ist der Hauptbestandteil vom Bindegewebe, also Faszien, Sehnen, Knorpel, Knochen, Haut, Unterhaut, Schleimhaut, ja, alles. Und es ist insgesamt daher Knochen, alles wirklich, ist das häufigste Protein im menschlichen Körper. Also das Hauptprotein, was wir brauchen, besteht nur aus Glycin, Prolin, Hydroxyprolin. Das sind 3 Aminosäuren. Natürlich brauche ich für alles andere Aminosäuren. Aber wir haben ja früher gesagt, ja, ist halt einfach auch nicht Eiweiß. Dann hast du auch hier sind auch Eiweißbestandteile. Aber wenn du wirklich Kollagen, wenn du Bindegewebe aufbauen willst, brauchst du viel. Das ist das Häufigste. Du brauchst eine ganze Menge von diesen speziell. Mhm. So, und also, was ist die logische Konsequenz, was schon Hildegard von Bingen vor 900 Jahren gesagt hat, wenn du Gelenkschmerzen hast, ist eine Knochenknorpelsuppe. Also Knochenknorpel ist Kollagen, also musst du Knochenknorpel essen. Gibt es heutzutage als geschmackvolles Pulver zum Glück, müssen wir keine Knochenknorpelsuppe mehr essen. Aber ist seit 800 Jahren bekannt, dass ich das essen muss und am besten gezielt viel von direkt dieser Aminosäure, die dann das Bindegewebe baut.
Das ist das Gemeine, deswegen bitte macht euch das bewusst, wenn man Fleisch, also nur als Beispiel, wenn man Fleisch isst oder Fisch, das sind die Muskeln des Tieres, okay? Das sind also nicht, das sind andere Aminosäuren wie jetzt zum Beispiel Glycin. Klar kommt im Fleisch auch ein gewisser Anteil Glycin vor als Aminosäure, aber wenn du, das hört sich immer wirklich brutal an, aber es ist leider so, möchtest du die Bausteine der Haut, müsstest du die Haut essen. Egal welche Zellen du aufbauen möchtest, du musst diese Zellen essen.
Also oder den Inhaltsstoff. Zum Glück müssen wir das nicht mehr heutzutage.
Ja, genau.
Man gibt es ja.
Ja, deswegen
auch in veganer Form, ja, das muss
man zum Glück, ja,
nicht mehr.
Das stimmt. Und auch da nochmal der Hinweis, Kollagen gibt es als geschmacksvolles Pulver und das ist halt, enthält genau das. Und jetzt muss ich, Entschuldigung, ein bisschen Werbung machen. Und bei unserem Kollagen ist genau das, die sind die Kofaktoren auch zugesetzt. Das ist halt das Wichtige, dass man das einmal gehört hat.
So. Genau. Ja, mal so ein Bild vom Bindegewebe. Wir haben hier einfach mal so, zum Beispiel, da kommen wir später noch zu, wenn es um Zellulite geht, ne? Auch Fettzellen liegen im Bindegewebe. Und diese Stränge, das ist Kollagen. Das sind diese Kollagenstränge, die sind hier im Bindegewebe. Und ja, da sieht man, dass die so das Bindegewebe halten. Das sind so die Haltefäden. Und dann dazwischen sitzen auch eben Zellen, Fettzellen, aber auch Immunzellen. Und da kommen wir später zu. Auch die sitzen hier in diesem, ja, im Bindegewebe drin. Deswegen hängt auch das Bindegewebe nicht nur jetzt an der Haut, sondern auch sonst im Körper sehr stark davon ab, oder das Immunsystem sehr stark von der Qualität des Bindegewebes ab. Das jetzt so schematisch, und da ist das Gleiche dann mal so als ja, mikroskopisches Foto zu sehen. Einfach, dass man mal gesehen hat, das ist Bindegewebe. Also das sind Zellen, das können auch Immunzellen sein. Bindegewebe ist der Raum außerhalb der Zellen. Da kommen wir später nochmal kurz, man nennt das auch extrazelluläre Matrix. ECM ist die Abkürzung. Das wird noch wichtig, wenn es um Zellulite geht. Das ist eben ein, wichtig, dass es ein Gewebe gibt, was eben das, ja, die Zellen stabilisiert. Ja, es gibt noch weitere Sachen zum Bindegewebe, da sind auch andere Sachen drin, Chondroitinsulfat und alle möglichen Proteoglykane. Ja, man kennt das auch, Glucosaminoglykane, was immer für Knorpelaufbau, ne, empfohlen wird, und eben auch die Hyaluronsäure. Ja, kleiner ja, Fun Fact zur Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil von Bindegewebe, vor allem Knorpel, ist ja auch Bindegewebe, Knorpel, ja, besteht hauptsächlich aus Kollagen. Also wenn ich gute Gelenke will, brauche ich Kollagen. Und Hyaluronsäure ist auch da ein wichtiger Anteil. Und Hyaluronsäure ist, hat eine starke Wasserbindung. Das heißt, das ist nötig, damit eben ein Knorpel gut gewässert ist und eine schöne Druckfestigkeit hat, dass der stabil ist. Deswegen wird ja auch Hyaluronsäure gerne mal so in Gelenke gespritzt. Leider kann man sie nicht essen, weil es ist eine Zusammensetzung aus Zuckermolekülen. Und die würden im die können nicht so verdaut werden. Und zum Teil sind das extrem riesige Zuckermoleküle. Die können von 250 bis 50.000 Einheit, aus Einheiten bestehen. Also das da 50.000 Mal, das sind ziemlich lange Ketten. Fun Fact ist, je länger die Ketten, desto weniger Krebs gibt's bei Hyaluronsäure. Und es gibt eine Tierart, das sind so kleine Nagetiere, so groß wie Mäuse. Normalerweise werden Tiere so in der Größe höchstens 2-3 Jahre alt. Außer der Nacktmull, der hat eine extrem lange kettige Hyaluronsäure. Und der kleine Freund wird dafür 30 Jahre alt, obwohl er eigentlich nur 2-3 Jahre alt werden dürfte. Das ist einfach so ein Funfact. Da gibt es noch Forschung, dass dieses Bindegewebe, ja, und die Qualität des Zwischenzellgewebes durch lange Hyaluronsäure auch verhindert, dass zum Beispiel Tumoren metastasieren, also dass dann Krebs entsteht, weil gutes, stabiles Gewebe hält die Zellen an Ort und Stelle und verhindert die Metastasierung. Also da wird geforscht, ne, warum kriegt der Nacktmull keinen Krebs und warum wird er so alt. Ne? Also ganz spannender Funfact, nur zur Hyaluronsäure. Alles eben, was auch, also auch diese Faktoren werden viel untersucht. Ne? Was ist in der Grundsubstanz und was ist alles im Bindegewebe noch enthalten? Aber das Wichtige, was wir uns merken nur, ist, dass Kollagen der Hauptbestandteil ist. Kollagen kann man fast mit Bindegewebe so, sozusagen gleichsetzen. Ja, jetzt kommen wir mal, wollen ja viele sicher wissen, Haut. Was, wie ist die Haut aufgebaut? Und beim Hautaufbau, den müssen wir uns mal kurz anschauen, dass wir einmal verstehen, warum Haut wellig werden kann, warum zum Beispiel Zellulite entstehen kann. Das liegt aber vor allem am Unterhaut. Gewebe. Wir haben einmal klassisch zwei Hautschichten. Die Haut, die eigentliche, ne, das ist eine recht dünne Schicht, die ist nur 2 mm, je nach Stelle, an manchen ein bisschen dicker, kann mal 5 mm sein, aber unsere Haut, die eigentliche Haut oben ist sehr dünn. Der dickere Teil ist dann das Unterhautfettgewebe, subkutanes Gewebe nennen wir das. Und wenn wir diesen kleinen, das bisschen Haut hier, das ist die eigentliche Haut, wenn wir die mal vergrößert anschauen, das hier in groß, dann sehen wir, das besteht nochmal aus vielen Schichten. Einmal aus der Oberhaut, Epidermis, und der Haut an sich, der Dermis. Darunter kommt die Subcutis, das ist eigentlich die dickste, die ist hier dann abgeschnitten. Und darum geht es jetzt, wenn es um Zellulite geht. Schauen wir uns vor allem das Unterhautfettgewebe an, das entsteht hier. Wenn wir aber die Hautgesundheit oberflächlich betrachten wollen, dann müssen wir hier Epidermis und vor allem die Dermis uns anschauen. Und auch hier sehen wir ganz viele Blutgefäße. Hier, ab hier sozusagen, ab der Basalmembran, habe ich die eigentlichen Zellen, die dann am Ende das Corneum bilden, abgestorbene Kornealzellen bilden dann die Epidermis, das sind abgestorbene Zellen, die dann die sozusagen Hornhaut bilden. Ja, und die wandern immer, hier entstehen neue in der Basalschicht, und die neuen Hautzellen, die sich neu regenerieren, wandern dann so langsam nach oben, und ab hier haben sie keinen Zellkern mehr, dann ist es wie gesagt nur noch leere Zellhüllen, ja, alte Zellen, das sind dann die Hornschicht ganz oben drauf. Auch je nach Stelle, am Fuß meist dicker als im Gesicht, normalerweise. Aber je nach Belastung ist die Hornschicht dann dünner. Ja, so entsteht neue Haut. Damit hier neue Haut entsteht, brauche ich einmal eine gute Durchblutung. Wir sehen ordentlich Blutgefäße. Und natürlich ist hier dazwischen das Ganze, dieses Schraffierte, erkennen jetzt viele schon, die gerade aufgepasst haben, alles Bindegewebe hier. Also hier sitzt extrem viel Bindegewebe drin, was eben auch die gesamte Stabilität der Haut ausmacht. Ja, deswegen Haut und Bindegewebe, also das ist der Hauptteil auch von Haut an sich. Natürlich im Detail die einzelnen Teile, Schweißdrüsen, Talgdrüsen, Haarfollikel, das ist alles da drin. Klar, das ist so, was man gern bespricht, aber man darf nicht vergessen, dass das Ganze, ja, welche Farbe ist das so, rot, grau, das Ganze bunt schraffierte ist alles Bindegewebe. Ja, das ist also das Bindegewebe, was in der Haut entscheidend ist. Und hier diese Retinacula in der Haut, diese Septen, diese Unterteilung der Unterhautfettschicht, das ist Kollagenbindegewebe, was das Unterhautfettgewebe hält. Und das ist hochspannend, wenn es um die Zellulite geht. Da sind wir jetzt auch schon. Wann hat man Zellulite und wann nicht? Ja, Zellulite ist kein Fettproblem. Diese beiden Personen, einer hat Zellulite, der andere nicht, haben eigentlich die gleiche Menge an Fett. Ja? Auch ganz schlanke Menschen können Zellulite haben. Ja? Meine Frau noch, kennst du die, wie sie früher war? Ne? Sie hat Ultramarathon gelaufen und eigentlich nichts gewogen, aber hatte trotzdem Zellulite schon immer, sagte sie. Und das ist halt bei Frauen, das ist auch genetisch mitbedingt, aber insbesondere auch hormonell, Frauen neigen eher dazu. Die Ursache ist ein anderer Aufbau des Bindegewebes, des Unterhautbindegewebes. Bei Zellulite haben wir so eine längliche Struktur, und dann kommt hier, drückt sich das Fett nach oben raus, und es stehen diese Wellen. Ja? Während wenn keine Zellulite da ist, dann ist die Bindegewebsstruktur hier so verkreuzt, das heißt, das Fettgewebe hat einen festeren Halt und quillt hier nicht nach oben, und deswegen ist es hier nicht wellig. Ja, also die Wellenform kommt nicht aus der Haut bei Zellulite, sondern aus der Unterhaut. Ja, also grob ist leider so, Männer gibt es auch mit Zellulite, aber häufiger eben bei Frauen. Die haben eben mehr diese senkrechten Bindegewebsfasern, während Männer so schräg netzartige haben. Und dann ist das Fett eher so eingesperrt, kann man sagen. Während bei Frauen ist es halt vertikal organisiert, und dann kann es hochdrücken, und dann habe ich diese Wellen. Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Ein Hauptgrund ist die Bindegewebsstruktur, die dafür sorgt, dass Zellulite entsteht. Aber auch Hormone, die Fettverteilung und Mikrozirkulation, auch die entscheidet natürlich über die Bindegewebsstruktur. Jetzt habe ich mal kurz so übersichtlich. Naja, wir überspringen das, keine Sorge, muss man jetzt nicht lesen. Die Folien gibt es dann für alle noch zum Nachlesen. Aber letztendlich ist es so, eine Ursache ist natürlich das brauchen wir uns das Fettgeschriebene angucken, Reduktion der Kollagenproduktion. Das ist das Hauptproblem. ich habe nicht mehr diese netzartigen Fasern, sondern nur ein paar weniger senkrechte Kollagenfasern. Ich habe also zu wenig Kollagen im Unterhautfettgewebe. Ich gehe nochmal zurück. Das ist wenig und das sind ganz viele. Ja, also die Menge an Kollagen ist rechts höher als links. Also wir haben einen Kollagenmangel, zu wenig Kollagenproduktion. Ja, und noch eine Kollagenabbauaktivität, auch hormonell gesteuert leider, das ist so. Ja, es gibt auch einen großen genetischen Einfluss. Also wer, wir sagen immer, beste ist, wichtigste Faktor, man muss sich die Eltern gut aussuchen. Aber zweitwichtigster Faktor ist, wir brauchen eine Kollagenherstellung, haben wir vorhin gelernt, wie es geht. Und natürlich brauchen wir die Mikrozirkulation, also die Durchblutung in der extrazellulären Matrix, also im Bindegewebe. Ja? Und die Mikrozirkulation, die ist entscheidend, dass eben Entzündung abtransportiert wird, dass ich keine lymphatische Stauung in dem Bereich habe. Und das bringt uns schon so ein bisschen zur Brücke zum Lip- und Lymphödem dann. Ja? Ich brauche eben eine gute Mikrozirkulation, dass die Matrix, die extrazelluläre Matrix, gut durchblutet wird und dass da Kollagen sich aufbauen kann. Denn woher soll die Aminosäuren kommen, wenn nicht über die Blutgefäße, da wo sie hin sollen? Deswegen muss ich also einmal die Durchblutung verbessern. So, aber wir sind noch bei den Ursachen. Auch hier wieder Adipozytenfunktion, der Fettstoffwechsel, der funktioniert nicht in einer hypoxischen Umgebung, wenn kein Sauerstoff da ist. Wie kommt Sauerstoff hin? Das ist so, hängt sehr nah beieinander. Ich brauche eine Mikrozirkulation. Ohne Durchblutung kein Sauerstoff da. Und Manuel sagt es in jedem Kurs, du musst den Bereich bewegen, dass da Blut hinfließt. Wenn ich was nicht bewege, fließt da kein Blut hin. Also
interessant ist halt der Fakt, dass was wir immer häufiger machen jetzt in den Kursen, die ich mache, dass wir Klopftechniken anwenden, weil damit können wir richtig schön die Mikrozirkulation in den Hautschichten aktivieren, weil leider ist es so, wenn du nur, ich sage jetzt mal, Kurstraining machst oder Gewichtstraining oder Widerstandstraining, dann hast du eine hohe Durchblutung in der Muskulatur, stellt aber nicht immer sicher, dass die Haut auch dementsprechend durchblutet ist. Und deswegen finde ich das so spannend, und ich merke das auch, also ich sehe das komplett an meiner Haut, dass ich jetzt seit Wochen, gehe ich hin in unserem Altifalten-Training und auch in dem Go Functional, seit Wochen gehen wir hin und klopfen unser Gewebe durch. Also erst bringen wir ganz viel Sauerstoff rein und erhöhen die Mikrozirkulation und dann verteilen wir das und aktivieren nochmal die obere Hautschicht. Und ich muss sagen, ich finde den Effekt wirklich sensationell. Also da ist wirklich viel, viel drin und viel, viel dran. Und wenn du wirklich eine straffe Haut möchtest, schau dir bitte das Antifaltentraining an und das Antizellulite-Training und dann wirst du sehen, wenn man das regelmäßig macht, dass du definitiv eine Verbesserung feststellen wirst. 100%. Bin mir sehr sicher. Ja.
Also es gibt klare Erklärungsansätze, wie wir sehen, woher es kommt. Der Rest hormonell und genetische Einflüsse, ja, wie gesagt, Augen auf bei der Elternwahl. Aber ansonsten schauen wir uns lieber mal an, was wir dagegen tun können. Direkt die Lösung, also Mikrozirkulation, wir wissen Ginkgo zum Beispiel, es gibt viele Nährstoffe, die positiv auf die Mikrozirkulation wirken, genauso wie Lipogenese-Faktoren, also Hautstruktur, auch hier sind Retinol-Vitamine wichtig, ja. Freie Radikale, also Entzündung verhindern durch Vitamin C, E, ganz klar. Und wichtig aber, da kommen wir später noch mal ein bisschen zu, was ich ernährungstechnisch noch machen kann, wichtig ist, was ich mechanisch mache, nämlich die Mikrozirkulation verbessern. Einmal Massagen, ja, geht, aber ist halt zu wenig, so einmal die Woche eine Massage. Und dann habe ich auch kein, durch den Zug, wenn ich bewege oder richtig was tue, auch durchs Muskelwachstum wird ja auch das Unterhautgewebe mitgedehnt. Ja, und dann habe ich auch einen Reiz, dass ich das Gewebe regeneriert und erneuert. Also wenn ihr wirklich Muskeln aufbaut, so jetzt die Zellulite-Frauen, die vielleicht meinen, sie müssen abnehmen, dann wird es schlimmer. Ja. Wenn ihr Muskeln, Krafttraining ist deshalb das Beste eigentlich, was es gibt bei Zellulite noch zusätzlich. Denn wenn du Muskeln aufbaust, was passiert? Das Unterhautgewebe spannt ja sonst, das muss ja auch mitwachsen. Also gibt es einen Wachstumsreiz durch die Volumenzunahme des Muskels. Also die Muskelmasse muss steigen, da kommen wir nicht drum rum.
Das geht nur mit Eiweiß und Training.
Richtig. Also Krafttraining, ganz wichtig, aber auch Mikrozirkulation verbessern und wie man auch sagte, Massage oder selbst Klopfmassage, da kann man ja auch aktiv dazu noch arbeiten. Ja, ist jetzt wieder, wir sagen jetzt, ja, dann muss halt Kollagen essen, ne? Sagen wir so, dürfen wir das? Müssen wir beweisen. Ja, wurde auch von Schunk und anderen, die haben gezeigt, okay, die haben Leuten mal diätetisch, also ernährungsmäßig mit Kollagen substituiert und haben dann die Hautwelligkeit nach 3 und 6 Monaten gemessen. Ja, es gab schon einen kleinen Effekt, beginnend ab 3 Monaten, wie man gesagt hat, aber wenn ihr, wahrscheinlich sieht man den noch nicht, das ist nicht signifikant, das ist noch kein echter Unterschied. Es ist haargenau, was Manuel gesagt hat, 6 Monate, ab jetzt seht ihr, wow, okay, mit Kollagen, ja, das ist die schwarze Gruppe, die hat Kollagen genommen, das ist Placebo-Gruppe. Die Kollagen genommen haben, haben deutlich weniger Hautwelligkeit, aber halt erst nach 6 Monaten signifikant.
Das Gemeine an dieser Studie ist halt wieder, hier wurde wieder nur die Gabe von einer Sache untersucht und nicht, wie Volker jetzt schon ganz am Anfang gesagt hat, dass wir Eisen brauchen, Vitamin C brauchen, dass wir Silizium brauchen, Silizium, also Krafttraining, Entschuldigung.
Die genau. Kombination genau. Aus allem macht den genau, richtigen macht, Effekt.
Genau.
Aber das wird nicht untersucht. Man will ja bei Studien, dann kannst du ja sagen, ja, was von den 20 Sachen, die ich gemacht habe, hat funktioniert. Ja, alles. Ja. Aber das ist keine wissenschaftliche Aussage. Man will ja nachweisen, ja, Kollagen funktioniert. Ja. So, aber klar, sinnvoll, alles, was funktioniert, kombinieren, funktioniert immer besser. Das ist logisch. Hautdicke nach Retinol und Carnitin, also Vitamin A, hat man eben gesagt. Ja, was hat Vitamin A, was bringt das denn für die Haut? Dicke, die Hautqualität des Bindegewebes, auch hier histologische Untersuchungen, ja, nach Vitamin A und Carnitingabe, das ist einmal fürs Vitamin A, also Kontrollgruppe, Retinol, die haben eine dünne Hautschicht, die haben eine deutlich dickere Hautschicht und das gleiche haben sie nochmal auch fürs Carnitin untersucht und das ist auch eine schöne Sache, es werden immer Einzelsubstanzen, damit man weiß, ja hilft denn Vitamin A, ja hilft denn Carnitin, ne? Macht eine dicke Hautdicke. Aber die haben es schön, die haben es mal kombiniert, klar, wenn beide einzeln helfen, hilft die Kombi natürlich noch besser. Das ist so ein schöner Effekt, zeigt einfach, ja, Retinol und Carnitin helfen. Nochmal, warum ist denn die Kollagenstruktur so wichtig bei der Haut? Ja? Hier sind mal das Kollagen, das Hautbindegewebe, insbesondere die Kollagenfasern einer jungen Frau und einer älteren Frau mal aufgezeichnet. Und man sieht, dass die Kollagenstruktur hier noch fest, stabile Kollagenteile. Da ist alles sehr verschwommen, sehr ja, weich sozusagen und nicht mehr stabil und insgesamt weniger. Die kollagenspezifische, also die Menge der Kollagenfasern, die der guten Qualität der Kollagenfasern bei der jungen Frau ist sehr hoch, während sie bei der alten Frau, älteren Frau, sag ich mal, nicht alt, die ist ja auch nur jung, heutzutage, das ist ja nichts, ne? 67 ist das neue 40, also eigentlich nur, wahrscheinlich hat diese Dame nichts dagegen getan, also sie hat deutlich dünneres, schwächeres, weniger Kollagen. Jetzt sind die der Frage nachgegangen, ja, Fischer und et al., was können wir denn machen, um das zu verbessern? Ja, und natürlich Kollagen, ja, das wurde schon untersucht, das war denen zu langweilig. Die haben gesagt, wir schauen mal, was ist denn mit Folsäure und Kreatin? Ja, und haben dann geguckt, ja, die Genexpression eben für Kollagenbildung. Was passiert? Wann wird neues Kollagen? Wann sagen die Zellen, ja, ich baue jetzt neues Kollagen, wenn das Gen dafür aktiviert wird? Da haben die direkt die Genaktivität gemessen, einmal Kontrollgruppe und einmal Folsäure und Kreatin. Ja. Wir sehen doppelt so hohe Aktivität. Also der Drang, ich will neues Kollagen produzieren, steigt, wenn genug Folsäure und Kreatin dafür da ist. Warum? Was Kreatin ist eigentlich klar. Kreatin ist unser Energielieferant für die Zelle. Kreatin liefert sofort ATP, ohne große Umwege. Also Kreatin ist der Energielieferant schlechthin in der Zelle. Brauche ich immer. Ohne Energie läuft gar nichts im Körper. Und warum ist die Folsäure? Warum bringt das was für die Genexpression, für die Bildung neuen Gewebes? Ja, einmal kleiner biochemischer Weg, Synthese von DNA. Wie entsteht DNA? DNA entsteht, dafür brauche ich Folsäure und Vitamin B12. Ohne neue DNA, die muss ich ja teilen, um von einer auf zwei Zellen sich zu verdoppeln, ja, damit neue Zellen gebildet werden. Ohne DNA kann ich keine neue Zelle bilden. Dann, ne, und die Hautzellen sind nach 28 Tagen erschöpft. Also diese Wanderung von der Basalschicht bis nach oben dauert circa 4 Wochen an der Haut. Dann sollte sie erneuert werden. Das ist eine Menge, das ist ein hoher Zellumsatz. Da brauchen wir viel DNA. Ohne Folsäure keine DNA. Genauso für diesen Kreislauf brauchen wir B12. Zweiter Faktor, jetzt haben wir die DNA da, aber soll die jetzt Kollagen herstellen? Ja, nö, weiß ich noch nicht, ne? Also, damit sie es tut, muss sie entweder methyliert oder demethyliert werden. Und das ist zwingend, diese Methylierung ist folsäureabhängig. Ja? Denn ohne Folsäure habe ich kein Methyltetrahydrofolat, was ja auch eine Form der Folsäure ist. Und das brauche ich für eine Methylierungsreaktion an der DNA. Heißt, ich brauche Folsäure für alles, was ich wachsen will. Sollen Muskeln wachsen, sollen Knochen wachsen, sollen Zellen wachsen. Insbesondere Haut- und Darmzellen. Wie lange braucht die Darmschleimhaut, um sich zu erneuern? Ja, 3 Tage. Wir haben gesagt, Haut 28 Tage, Darm ist nach 3 Tagen schon. Ja, muss also ständig neue Zellen bilden. Wie soll sie das machen ohne Folsäure? Geht nicht. Also ganz, ganz entscheidend für Regeneration und für gute Zellen ist Folsäure.
Das ist für mich wirklich, Folsäure und Vitamin B12 sind für mich die wichtigsten Vitamine in unserem Körper, weil sie bei jeder Zellbildung dran sind. Und wenn du dir vorstellst, dass der Körper jede Nacht neue Zellen baut, dann weißt du, dass da ein riesiger Verbrauch an diesen zwei Vitaminen ist. Deswegen, weil der häufigst vorkommendste Vitaminmangel, den ich immer im Blutbild sehe, sind Folsäure und sind Vitamin B12-Mangel. Und das Gemeine ist halt, dass gerade das Vitamin B12 extrem wichtig für deine kognitive Leistungsfähigkeit ist. Und das ist das wiederum das Gemeine, weil die Menschen sind dann müde, abgeschlagen, unkonzentriert, haben Wortfindungsstörungen und sind so richtig mental ziemlich unten. Jetzt muss ich ganz kurz einmal ergänzen, das finde ich so wichtig. Wenn du jetzt zum Arzt gehst und lässt das Vitamin B12 messen und das Holotranscobalamin, und dann ist die Skala mittlerweile, und das sehe ich in den Laborberichten, die uns extern zugeschickt werden, dann ist mittlerweile der unterste Wert auf 211 Pikogramm pro Milliliter gesetzt und der oberste Wert auf 711 Pikogramm gesetzt. Und das ist aus meiner Sicht eine richtig fahrlässige Katastrophe, weil unter 400 Pikogramm fängt es an und man hat wirklich klinische Symptome. Und das ist richtig, richtig fatal. Und Volker hat schon über ganz, ganz viele Studien auch immer wieder bewiesen, dass so die richtige Dosierung eigentlich erst ab 1500 Pikogramm anfängt. Und das ist das Verrückte daran. Das heißt, du gehst zum Arzt und der Arzt sagt, ja, Sie sind, Frau Müller, Sie haben 317, das ist noch okay, ab 211 wird es kritisch, aber dabei bist du schon lange in einer Unterversorgung, merkst das mental, bist müde, bist abgeschlagen und fragst dich, was mit dir los ist, hast keine neue Blutzellenbildung, hast keine neue Kollagenbildung, all das passiert nicht. Und ich finde es auch wirklich hochgefährlich, weil du brauchst, wie gesagt, für die Bildung aller deiner Zellen, auch der Immunzellen, brauchst du diesen Stoff. Und wenn du in einem Vitamin B12-Mangel bist, und wie gesagt, das bist du schon ab unter 1000, und wenn dein Arzt sagt, bei 300, das ist alles in Ordnung, dann ist das aus meiner Sicht hochgradig nicht schön und auch für dich gefährlich, weil du nicht richtig Immunzellen bildest und. Und das ist wirklich fatal. Genau das Gleiche ist mit der Folsäure, mit Vitamin B9. Die Problematik ist auch da, dass wir haben jetzt eben gesehen, du brauchst mindestens 14 pro, ich glaube, Milligramm pro, nee, nicht Milligramm, ich muss gleich nochmal gucken, aber ist egal. Und das Interessante ist halt, dass Ich muss jetzt kurz noch ergänzen, dass die tägliche Dosierung in Deutschland bei 400 Mikrogramm liegt. Und eigentlich ist das ein gespielter Witz, weil es reicht nicht, um deinen Vitamin B9-Spiegel aufzubauen und noch nicht mal deinen Verbrauch auszugleichen. Also die meisten Menschen, die ich kennenlerne oder die, wo ich die Blutbilder sehe, die haben einen Folsäuremangel und die brauchen sich dann nicht wundern, warum die Gefäße erschlaffen, warum das Gehirn nicht das macht, was es soll, warum der Sauerstofftransport nicht funktioniert und. Also diese zwei Vitamine sind wirklich extremst wichtig für deine Gesundheit. Und das, und jetzt hier gleich schon wieder ein Anwendungsbeispiel, was du mindestens machen solltest, wäre 1000 Mikrogramm Vitamin B12 morgens nüchtern. Das wäre das wirklich aus meiner Sicht, was ich mache. Ich rede mal von der Sache, die ich mache. 1000 Mikrogramm morgens nüchtern. Und beim Vitamin B9, bei der Folsäure, mindestens 800 Mikrogramm, gerne aber auch mehr. Das ist ein wasserlösliches Vitamin, das kann man auch nicht überdosieren. Der Körper reguliert das und ich bin da schon auch bei größeren Dosierungen. Also da habe ich auch kein Problem damit, das mehr zu empfehlen. Und siehe da, schwuppdiwupp, nach 4 Wochen Einnahme merkt man, man ist klarer. Dieses typische Brain Fog, womit viele mittlerweile werben und teure Produkte verkaufen, das verschwindet dann auch. Also man ist im Kopf klarer, leistungsfähiger und auch vom Sauerstoffgehalt und auch das, was Volker jetzt gleich zeigt, wird man es gleich wieder sehen.
Es gibt ein schönes, rundes Bild, was du sagst, weil gerade B12 und Folsäure, da sind unsere Laborwerte, sind ja immer Durchschnittswerte der Bevölkerung. Da wird gesagt, das hat der Durchschnitt der Menschen, hat B12 200 bis 700. Die Menschen haben einen schlechten Durchschnitt, das sind ja nicht Optimalwerte. Ja. Und gerade bei B12 und Folsäure ist der Unterschied extrem zwischen den Normwerten im Labor und den Optimalwerten, weil fast alle Menschen im Schnitt zu wenig haben. Deshalb ist der Schnitt sehr, sehr niedrig im Labor. Wird aber als Durchschnitt, das ist halt der Durchschnitt. Der durchschnittliche Deutsche hat zwischen 2 und 700, also 500, einen Wert von 500 für B12. Wir haben gesagt, eigentlich wären 1500, ab da gibt es sehr positive Effekte. Das heißt, der optimale Wert, die Diskrepanz ist am extremsten beim B12 und auch bei der Folsäure. Und das liegt daran, dass der Durchschnitt und die meisten einen Mangel haben. Also im Durchschnitt hat da jeder fast im Durchschnitt hat jeder zu niedrigen Wert. Natürlich gibt es jetzt einige, die hohe Werte haben, klar, aber im Durchschnitt haben die meisten Menschen einen zu niedrigen Wert. Gerade die sich nicht drum kümmern.
Ja.
Und deswegen hilft das oft so gut, weil es halt schon ein Mangel da war.
Kurze Ergänzung nochmal, ich habe mir das jetzt gerade wieder eingefallen, es ist Nanogramm pro Milliliter beim Vitamin B9 und ich habe jetzt schon neue es gibt Labore, die messen tatsächlich bis 47 Nanogramm, das ist ja, bei denen die...
Viel nur bis 20.
Und manche nur bis 20 und jetzt habe ich hatte letztens eins, das ging nur bis 15, da habe ich dann auch gedacht, okay, man korrigiert immer weiter nach unten, damit ein 14er viel aussieht, aber dabei wäre schon anzustreben, dass er über 40 Nanogramm liegt und das wäre so der Wert, den ich anstreben würde. Wirklich an der oberen Grenze, tolle hohe Werte, gerade bei den Vitaminen, weil die brauchst du überall. Und das werden wir später nochmal beim Mikrobiom sehen und auch bei der Enzymbildung werden wir das sehen. Gerade die B-Vitamine sind unfassbar wichtig für deine Verdauung, für den Aufbau deines Mikrobioms. Und das sehen wir auch jetzt hier gerade die B-Vitamine sind gerade auch bei der Atmungskette, bei unserem Energieproduktprozess unfassbar wichtig. Und leider Vitamin B1 und Vitamin B2 sehr stiefmütterlich behandelt, muss ich auch kurz nochmal ergänzen, einfach der Vollständigkeit halber. Deswegen, ich bin kein Freund, also falls du jetzt denkst, naja, ich nehme ja so ein Kombipräparat, so ein Vitamin B-Komplex-Kombipräparat, gibt immer B-Komplex.
Da ist dann da 6, ist, 9 und 12.
Ja, immer. Und das Schlimme ist, da sind Milligramm drin, 1 bis 3 Milligramm und das ist nichts für das, was man wirklich braucht, vor allem gerade beim Vitamin B2, Entschuldigung, lass mich das noch kurz ergänzen. Das Vitamin B2 findest du dann mit 2 Milligramm dosiert. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist deine Energiekette. Das ist deine Energiekette. Hier hinten kommt ATP raus, also das Molekül, was dir Energie gibt. Und da siehst du, zwei von vier Stufen ist das Vitamin B2 mit von der Partie. Und wenn du das, deinen Körper mit so einem Komplex fütterst, du brauchst dich nicht wundern, dass du energielos bist. Weil einfach, und das ist auch mal, ich muss das noch mal ganz kurz sagen, du musst dir das wie eine mathematische Gleichung vorstellen, ja? Hier hinten muss 5 rauskommen, aber wenn du vorne, wenn da eine Zahl fehlt, kommt hier hinten nicht 5 raus. Das ist halt das Gemeine, ja? Also wenn B2 nicht ausreichend da ist, kommt das hier hinten definitiv nicht raus. Und das muss man einmal verstanden haben, dass wir immer alles im Idealfall in optimaler Menge da haben, damit der Körper immer optimal alles bauen kann. Hast du irgendwo einen Stoff fehlend, dann kann der Körper das nicht bauen. Und bitte verlier die Angst vor der Überdosierung. Toxizität gibt's nur bei fettlöslichen Vitaminen und da auch nur in astronomischen Größenordnungen, die du wirklich nur mutwillig herbeiführen kannst oder aus absoluter Unachtsamkeit. Aber wer sich nach unseren Regeln oder nach unseren Vorgaben, der braucht über Toxizität, also über Vergiftungserscheinungen mit Vitaminen und Aminosäuren, brauchst du überhaupt dir keine Gedanken zu machen.
Weit
von weg, genau. Ja.
So, kurz zur Haut. Wir haben gerade gesagt, die Haut erneuert sich, ne, nach der Darmschleimhaut extrem schnell. Alle 4 Wochen müssen alle Hautzellen neu gebildet sein. Das kostet viel Energie. Die Haut braucht richtig viel ATP, sonst geht nicht. Deswegen erklärt sich, dass das wichtige Substanzen für die Haut sind gerade, weil die so viel Energie frisst, gerade für die Zellbildung. Und wir sehen hier schon 3-mal Coenzym Q10. Wer kennt nicht, deswegen gibt es ja immer diese Hautcremes mit Q10. Ne? Ja, Problem ist, die brauchen wir aber auch nicht nur in der oberen Hautschicht, sondern auch im subkutanen Gewebe. Dafür muss man es essen. Also beides braucht man eigentlich von außen und von innen. Aber von innen ist natürlich auch wichtig. Das ist der lange Weg zum ATP. Ja, der ist wichtig, absolut. Aber auch der schnelle Weg, der geht noch viel leichter. Ich will ATP haben. Wie kriege ich ATP? Ich habe Phosphokreatin. Ja, und dann kann daraus Kreatin werden und das Phosphat wird aufs ATP gebracht und ich habe ATP. Also Phosphokreatin macht direkt, unser Kreatin an sich macht direkt ATP in der Zelle. Ja, ist so der Notfall, ne, wenn hier zu wenig ist, damit die Zelle nicht gleich stirbt, ohne Energie geht sie kaputt. Das ist der Notfall, der Rettungsanker, der im Notfall nochmal schnell ATP liefert. Die Sportwissenschaftler kennen das beim Sprint, beim Start. Die ersten paar Sekunden nutzt der Körper ganz schnell, als schnellste Energie, das Kreatin. Ja, aber man sieht eben auch, alles, was energiereich ist, wie Hirnfunktion, Hautneubildung, Muskel sowieso, vom Sport redet man gar nicht, alles, was energiereich ist, profitiert extrem vom Kreatin tatsächlich. Das erklärt eben diese Studie von eben, dass neben Folsäure für die Gesamtbildung, ja, auch für die Zellbildung, aber für die Energie ist Kreatin entscheidend. Und deswegen zeigt es auch so positive Effekte für die Hautdicke, ne, können sich neue Hautzellen bilden. Also ganz wichtiger Faktor, den man nicht vergessen sollte.
Ich mag eine Sache kurz ergänzen, nur damit man das sieht. ATP steht für Adenosintriphosphat. Das sind 3 Phosphatmoleküle. In dem Moment, wo der Körper diese Energie verbraucht, dann entsteht daraus ADP. Und das Interessante ist, das ist das Schöne. Normalerweise müsste der Körper wieder diese Atmungskette machen, um wieder ATP zu leisten. Aber das Kreatin sponsert sein Phosphatmolekül und macht wieder aus ADP ATP. Und das ist das Spannende, deswegen funktioniert das so schnell. Ich muss das jetzt einmal kurz, weil eine der meistgestellten Fragen ist immer von Müttern oder von Eltern, die fragen, darf mein Kind Kreatin nehmen? Das geht jetzt, mein Kind ist 13, 14, es geht jetzt ins Studio und hat gehört, Kreatin macht Muskeln, macht Kraft. Darf mein Kind Kreatin nehmen? Auf jeden Fall. Aber auch Frauen sollten auf jeden Fall Kreatin nehmen, insbesondere ab 40 und auch nicht wenig. Und ich mag jetzt ganz kurz, weil das Internet ist voll mit ganz vielen Falschberichten und auch ganz vielen Sachen, wie man es einnehmen soll. Erstens, dass man es nicht mit Koffein oder mit Kaffee nehmen soll. Das ist Quatsch. Das ist das eine. Dann das zweite ist, dass es zu extremen Wassereinlagerungen führt. Das ist Quatsch. Das ist die Niere, das ist die Niere belastet. Das ist Quatsch. Also das ist alles völliger Humbug. Kreatin ist seit über 160 Jahren erforscht und auch ist ein natürlicher und körpereigener Stoff und macht halt wirklich auf einem kurzen Weg macht's Energie. Und jetzt muss ich das kurz nochmal ergänzen. Gerade weil Kreatin ist in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren hat das in der Bodybuilding- und Fitnessszene einen Einzug gehalten. Bodybuilder und Fitnesssportler, die möchten ein komplett leanes, wasserfreies Aussehen. Die möchten eine transparente Haut, also eine sehr dünne Haut möchten die haben. Und deswegen mögen die keine Wassereinlagerung, keine Wassereinspeicherung unter der Haut. Gilt aber nur für diese Art von Menschen. Der normale Mensch braucht eine schöne, hochelastische Haut und das heißt, wir brauchen Wasser in unserem Hautgewebe. Und das, was Kreatin halt tatsächlich macht, es macht eine leichte Wassereinspeicherung, aber das ist genau der Effekt, den wir wollen für eine straffe Haut. Das macht aber auch geschmeidige und gut geschmierte Gelenke. Also auch das und die Problematik, das, was man als negativ hört, das kommt aus der Fitness- und Bodybuilding-Szene, weil die wollen kein aufgeschwemmtes Aussehen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Einnahmeempfehlungen, dass man sagt, man muss so 30 Gramm in der Anfangsphase nehmen und dann langsam reduzieren oder muss man langsam steigern. Also es ist alles kompletter Bullshit, Entschuldigung für das Wort, aber es ist wirklich alles Käse. Letztes Jahr kam eine Studie raus und die fand ich sehr interessant für kognitive Leistungsfähigkeit. Sensationell. Da hat jemand auch versucht oder hat jemand getestet, was passiert, wenn ich Kreatin im Kaffee löse. Morgens 5 Gramm Kreatin in der Tasse Kaffee im warmen Kaffee aufgelöst. Sensationell, geht extrem schnell über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn und liefert im Gehirn fokussierte Energie. Also das wäre mein Tipp für die Kaffeetrinker. 5 Gramm Kreatin morgens im warmen Kaffee aufgelöst, sensationell funktioniert. Seitdem trinke ich morgens auch wieder meinen Kaffee, aber auch nur einen. Meine Einnahmedosis von Kreatin sind mittlerweile bis zu 30 Gramm. Und ich muss sagen, von der Muskulatur her und von der Kraft, von der Ausdauer, von der Fokussierung her, super. Ist übrigens auch für Frauen, man hat also ganz viele Frauen in der Menopause untersucht, gerade was die kognitive Leistungsfähigkeit eingeht. Und da gibt's eine tolle Studie drüber, die gezeigt hat, dass Frauen, wenn die bis zu 30 Gramm Kreatin nehmen, wirklich weniger Probleme mit der Menopause haben, weniger Probleme haben mit dem Energiedefizit und. Also wirklich kann man problemlos nehmen, finde ich.
Ist heutzutage Standard, Tenor, hatte ich letztens schon erzählt. Und wir waren noch vor 15 Jahren, kann man denn 5 Gramm empfehlen? Ja, genau. Wir sind ja immer vorsichtig und warten auch, bis die Wissenschaft uns unterstützt, damit wir hier nicht irgendwas falsch sagen. Aber wir haben schon immer gesagt, Kreatin ist wichtig. Das ist ein Energielieferant. Der hat keine Nachteile. Nee. Ja, 5 Gramm ist nix. So, und inzwischen wissen wir laut der Studien auch für die geistige Leistungsfähigkeit locker 20 Gramm und dann hast du richtig gut einen Effekt.
Und fürs Training wirklich super, für die Haut super, wirklich, es ist einfach, bitte, bitte nehmt Kreatin, deswegen habe ich auch die letzten zwei Wochen immer eine Dose Kreatin verschenkt mit dazu, wer bei uns bestellt hat, weil ich einfach möchte, dass ihr voller Energie seid.
Ja, auch haben wir vorhin einfach so behauptet, ja, Kraft- und Ausdauertraining, ne? Also AT Ausdauer- und Krafttraining, RT Resistance Training, ja, ist gut für die Haut, haben wir einfach so behauptet. Dürfen wir das? Wir müssen es beweisen, wir wollen immer alles beweisen. Auch hier, das wurde untersucht 2023 von Nishikuro. Und dann haben sie geguckt, okay, die einen haben Ausdauertraining gemacht, die anderen haben Krafttraining gemacht und haben dann mal verglichen, was ist mit der und vorm Training, nach dem Training. Ja? Also in beiden Fällen, ob jetzt Ausdauer oder Kraft, die Hautelastizität hat sich in beiden Fällen verbessert. Ja? Und die interessant ist die Hautdicke, ja? Die hat sich nur unter Krafttraining verbessert. Das haben wir ja vorhin, glaube ich, gesagt. Ne? Weil wenn du Ausdauertraining machst, baust du jetzt nicht unbedingt Muskeln auf. Das ist zwar schön zur Fettverbrennung, aber du baust keine Muskeln auf. Du hast nicht diesen Wachstumsreiz für die Hautdicke. Also wenn du eine gute Hautdicke, man muss sagen, ganz kurz nochmal, dicke Haut ist eine gesunde, eine gute Haut. Ältere Menschen mit sehr faltiger Haut, die ist papierdünn. Ja. Also
deswegen führt dann zu Ekzembildungen, führt zu Blutungen, führt zu Wundheit. Also
wir meinen jetzt nicht das Unterhautfettgewebe, die Dicke. Ja. Es ist wirklich die Hautdicke gemeint, diese 2 Millimeter, die besser, wenn sie 3 oder 4 Millimeter sind, dann ist sie stabiler und eben auch straffer. Und gesünder. Genau. Also ja, hier sehen wir nochmal, beides ist gut. Klar, immer Ausdauer, Kraft, aber für die Hautdicke würde ich noch ein bisschen eher Fokus auf Krafttraining legen als rein Ausdauer. Also jetzt strampeln auf dem Fahrrad für die Zellulite. Ja, wenn man Berge fährt, kann man auch ein bisschen Muskeln damit aufbauen, aber ansonsten ist das Krafttraining dem schon überlegen laut Studien. Ja, jetzt kurz, wir sind mit der Haut noch nicht ganz fertig, denn jetzt haben wir die ganze Zeit mit Nährstoffen, von Nährstoffen gesprochen, die wir ja essen, ja, und die dann bitte hier in die Haut wandern. Wir wissen, dass die Haut, insbesondere die Basalmembran, ja, unsere Haut ist ja eine Schutzbarriere, ja, wo eigentlich keine Bakterien, es soll nichts durchkommen, möglichst. Das ist gewollt, ja. Daraufhin hat man früher, und das war noch bis zuletzt, weiß ich noch, dass im Studium sowieso und auch bis zuletzt hieß es in der medizinischen Wissenschaft immer noch, die Haut ist eine Barriere, die lässt nichts durch, gar nichts. Ja. Ist ja heutzutage nicht mehr haltbar. Das haben, glaube ich, manche Dermatologen immer noch nicht verstanden, dass es auch zum Beispiel Medikamentenaufkleber gibt. Ja. Die Medikamente gehen durch die Haut, also dass wir eine Hautdurchlässigkeit für bestimmte Substanzen haben. Natürlich nicht für ungewollte. Unsere Haut ist hoffentlich noch wasserdicht, also Wasser geht nicht durch und Bakterien auch nicht. Aber es gibt eben Substanzen, die durchgehen, wie bestimmte hergestellte Medikamente, die dafür gedacht sind, die Haut zu überwinden, dass sie wirklich in die Haut oder auch ins Unterhautbereich gehen. Und es gibt eben auch viele Vitamine oder auch andere Mikronährstoffe, die man tatsächlich auch von außen an auftragen kann, die dann einen Effekt haben. Damit es nicht wieder, damit muss ich jetzt alles kurz beweisen, wir gehen das nur schnell durch. Hier wurde einfach gezeigt, wie ist die Vitamin C-Konzentration nach einer einmaligen in der Haut, nach einer oberflächlichen Auftragung von Vitamin C. Ja, und wir sehen am ersten Tag, natürlich wird es weniger, wenn ich es nur einmal auftrage, aber das bleibt einige Tage in der Haut gespeichert. Also die Haut nimmt Vitamin C auf und kann sie auch halten. Gleiche gilt für Vitamin E. Auch Vitamin E kann die Haut penetrieren. Das weiß man eigentlich, das wissen alle, das gibt es ja immer auf irgendwelchen Cremes, sieht man dann mit Vitamin E. Ja, hat antioxidative Eigenschaften, ist klar, das ist unser fettlösliches Antioxidans, also gerade in der fettigen Haut unfassbar wichtig. Ja, und wirkt eben auch dadurch antioxidativ, hat auch Lichtschutzfunktion, also den oxidativen Stress durch UV-Strahlung zu unterbinden. Ja, ja, unterstützt die Hautbarriere und so weiter, also macht, ist sinnvoll, ist in mehreren Studien, also einmal Linus Pauling Institut, aber auch hier von Thiele in anderen Zeitschriften veröffentlichte Untersuchungen, dass es eben die Haut penetriert und durchgeht. Eine Studie zur Alpha-Liponsäure, auch das ist einer der Dinge, ein sehr wichtiges Antioxidans, einer der Dinge, die sehr gut die Haut penetrieren und in die Haut eindringen können, also nicht nur oberflächlich bleiben. Man hat ja, wie gesagt, vor 20, 30 Jahren gesagt, ja, schmier dir Hautcreme, ist gut, völlig egal welche, Hauptsache die Haut wird feucht gehalten. Das ist die Wirkung von Hautcremes. Aber die Substanzen sind völlig egal, es geht ja nichts in die Haut. Das war immer der Tenor. Aber wie gesagt, C, E geht in die Haut, genauso wie die Alpha-Liponsäure. Haben sie hier untersucht, meine Untersuchung, Placebo kontrolliert, Beitner et al. 2003 schon. Und durch Photoaging, also durch UV-Strahlung, durch Licht, ist die Haut eben starken oxidativen Stress ausgesetzt und altert eben etwas oder ist mehr gealtert mit Falten. Dann haben sie halt geguckt, hey, was passiert, wenn ich jetzt 12 Wochen Alpha-Liponsäure drauf mache? Und hat halt deutlich positive Effekte gezeigt. Ein Laserprofil konnte dann zeigen, dass eben die, die Falten sozusagen Menge, die Hautglattheit mit der Creme deutlich besser ist. Ja? Das Profil also verbessert nach 12 Wochen. Also Liponsäure gibt es Untersuchungen. Die antioxidative Rolle von Zink, auch der topischen Effekte, auch Zink, insbesondere Zinksulfat zum Beispiel, aber auch andere, kann die Haut-Zinkspiegel, auch die Zellen in der Haut brauchen Zink. Zink ist ja, haben wir auch schon oft mal erwähnt, wer uns das erste Mal zuschaut, dem sei nochmal gesagt, Zink ist auch für die DNA, für die Synthese von Proteinen aus der DNA. Ja, wir brauchen die Methylierung, die Folsäure, aber wir brauchen auch Zink. Ohne Zink gibt es keine Neubildung von irgendwelchen Substanzen. Wenn Proteine aufgebaut werden, man könnte sagen, Zink ist so der Proteinaufbauhelfer, damit sich Kollagen, irgendwas aufbauen kann. Für jede DNA-Funktion brauchen wir Zink. Also auch in der Haut. Wir haben 8-fach höhere Spiegel, wenn man es von außen aufträgt. Also auch bestimmte Zinkformen sind letztendlich penetrierend für die Haut. Ein neuer Klassiker heutzutage, überall so ein Trend jetzt, der so langsam kommt, das Kupfertripeptid, ein Dreifachpeptid, also Kupfer mit 3 Aminosäuren dran gebunden. Da wurde gezeigt, dass das ein Signalpeptid ist. Das ist ein Riesenthema, die Peptide heutzutage, die Signale geben, um irgendwas zu machen. Und dieses Kupfertripeptid wurde eben gezeigt, dass es vor allem für eine Kollagenproduktion, dass es die steigert, ja, also Effekte, die so mit einer Hautverjüngung einhergehen. Und es gibt eben auch Beobachtungen hier in dieser Untersuchung von Anastasakis, dass eben die Haarfollikelgröße, das Haarwachstumsmarker verbessert werden, fast so gut wie ein Haarwachstumsmittel. Also Kupfertripeptid muss ich auch mal besorgen irgendwie, ich habe es nicht, ja. Dann kann man vielleicht ein bisschen Haarwachstum verbessern. Aber es fördert vor allem, was wir jetzt ja sehen wollen, ne? Hautgesundheit steigert die Stabilität des Kollagens. Das ist unser Ziel. Also Kupfertripeptid wirkt auch topisch, oberflächlich aufgetragen, geht in die Haut hinein und durchdringt die Hautbarriere sozusagen.
Der Herr Doktor hat gerade einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Er hat nämlich gesagt, er muss sich das mal besorgen und muss das auch mal anwenden. Aber ich möchte es nochmal, also falls ihr jetzt auf die Idee kommt, euch sowas zu besorgen, bitte denkt dran, einfach nur auftragen und einfach nur trinken oder essen, das nutzt nichts. Man muss dem Körper dann sagen, hallo, da soll das hin und da soll die Struktur verbessert werden. Also jetzt einfach nur irgendwas nehmen und hoffen, dass der Körper das dahin baut, das wird nicht passieren. Also man muss immer dem Körper sagen, hallo, die Falten hier, sie sollen weg, also muss ich hier muss die Aktion stattfinden. Und das ist
auch bewegen, ja.
Auch bewegen, genau. Und das ist so das Elementare, weil das ist das, was wir jetzt gerade überall feststellen. Der ganze Hype um diese ganzen Geschichten hier. Die Leute schmieren sich irgendwo irgendwas hin oder nehmen irgendwas und sind dann enttäuscht, dass es nicht funktioniert. Ja, weil man eben nicht versteht, dass der Körper, dem musst du sagen, hallo, da muss das hin. Und nicht einfach nehmen und hoffen, es wird schon irgendwo hinkommen. Nein. Man muss es wirklich anwenden. Man muss sagen, wo es hin muss. Ja, wichtig. Ja.
Gut, dann auch Selen hat positive Wirkung, topisch, wenn ich es auftrage. Das sind ja alles Mikronährstoffe, die wir jetzt hier aufzählen, die wir schon immer sagen, ja, die braucht der Körper, logisch. Aber eben auch die Haut. Und bei der Haut ausnahmsweise kann man es eben auch tatsächlich äußerlich zusätzlich anwenden. Und das bringt auch was, insbesondere ist Selen ja ein starkes Antioxidant, also gerade gegen die UV-induzierte Hautalterung wirksam. Ja, aber auch es ist antifungal, also gegen Pilzinfektionen. Das heißt, es wirkt sehr gut bei der seborrheischen Dermatitis, die ja viele haben. Diese rote, um die Nase herum, rote Haut mit so kleinen Pickelchen, ne? Die ist ja extrem häufig, seborrheische Dermatitis. Und da weiß man ja inzwischen, dass es gegen einige Pilzarten, die dann da sind, gibt es auch Medikamente, ne? Pilzcreme, aber gerade auch Selen ist da sehr vorteilhaft. Vor allem ist es eben wichtig, es ist ja ein Kofaktor, synergistische Wirkung beim Vitamin E, wenn es um oxidierte Dinge geht, gerade die fettlöslichen Lipide, ja, da ist Vitamin E ein Antioxidant und Selen, also in der Kombi sind die besonders sinnvoll. Ja, und Selen ist also auch was Sinnvolles. Ja, wir alle kennen das Resveratrol, das empfehlen wir schon 15 Jahre lang, ne? Das Traubenschalenextrakt, das eben für das Anti-Aging Wirkung haben soll und vor allem Verjüngung von Blutgefäßen bei der innerlichen Anwendung. Dann denkt man, ja, es müsste eigentlich auch in der Haut mal irgendwas machen können. Es hat ja antioxidative oder Anti-Aging-Effekte. Und insbesondere fürs Resveratrol wurde auch da untersucht in Studien, ja, was passiert, wie kann ich die Haut zum Beispiel vor UV-Schäden bewahren, indem ich zum Beispiel Grünteeextrakte nehme. Dazu gehört das Epigallocatechin-Galat, aber auch eben das Resveratrol wurde dann auch im Rahmen dieser Untersuchung mitgetestet und hat sich gezeigt, dass es als Anti-Aging, also Preventing Skin Aging, ja, es verhindert die Hautalterung, indem es eben die Funktion macht, die es immer macht. Wir wissen ja auch, dass es ein mTOR-Hemmer und ein AMPK-Aktivator ist, ganz wichtig im Anti-Aging-Bereich. Das ist ein anderer Workshop. Die, die ihn kennen, wissen das schon, die lachen schon drüber, wie der mTOR, der gute Alte und der AMPK. Aber wichtig ist, es hat also tatsächlich nachgewiesene Wirkungen in diesen Studien. Also es geht auch oberflächlich tatsächlich. Und ein absoluter Klassiker, das ist ein Medikament, das kennen wir aus der Chirurgie. Ja, das ist ein Medikament, was man auch bei Operationen oft gibt, hat aber tatsächlich intravenös, was aber tatsächlich auch auf der Haut eine Wirkung hat. Und das ist zunehmend bekannt inzwischen oder in vielen Ländern ist das ein Standard. Gerade in asiatischen Ländern, die wollen ja immer gern sehr blasse Haut. Das gilt da als sehr schick. Und deswegen nehmen die sehr viel Tranexamsäure in ihre Cremes, denn das hemmt die Melaninbildung, dass die Haut so blass wird. Gerade so Südkorea, Japan, die lieben eigentlich die Tranexamsäure. Also es macht einmal so ein bisschen Verminderung der Färbung, also eher blasse Haut oder Hautflecken macht es weg sozusagen. Und es hemmt auch entzündliche Prozesse in der Haut. Ja. Dadurch, dass es weniger Entzündung ist, also antiinflammatorisch, habe ich dann auch weniger ungewollte Pigmente, ne, so eine Hautberuhigung am Ende. Ja, und dafür ist eben die Tranexamsäure inzwischen bekannt. Auch die wird häufig dann in einigen Cremes hinzugesetzt und die tatsächlich bringt das was. Ne. Das war jetzt einmal eine Übersicht über einige, nicht alle, aber einige so klassische Dinge oder Dinge, die man heutzutage weiß, die funktionieren, die sozusagen Effekte positiv auch von außen haben. Natürlich, ne, gesunde Haut kommt auch von innen, gar keine Frage, aber wir haben ja nun mal die Barriere, die lässt nicht viel durch, außer einige Substanzen, aber so hochkonzentriert kriege ich die nicht ins Blut und vor allem nicht so, dass dann zu viel durch diese Barriere durchgeht in die Hautschichten. Also ist es schon sinnvoll, die auch von außen noch hochkonzentriert aufzutragen, damit zumindest noch ein etwas höherer Teil auch in die Haut geht und die positiven Effekte bringt. Ja, man kann diese Mikronährstoffe also, wie gesagt, nicht nur essen, sondern einige auch auf die Haut auftragen und von außen. Ja, und dann findet man, das kennt man ja viele vielleicht, ne, Vitamin E und Q10 sind so der Klassiker, auch Q10 geht durch die Haut, sehr gut sogar. Ja, haben wir gesehen hier die ebenso Magnesium und Q10, was für die Atmungskette so wichtig ist. Ich gehe nochmal zurück, das ist nochmal ganz wichtig. Gerade ATP, die Haut braucht Energie. Q10 und Magnesium sind auch Klassiker. Ne, das kennt jeder von Hautcremes, das wird oft schon hinzugesetzt. Aber die anderen, das gibt es auch schon mal hier und da, CEE. Alpha-Liponsäure. Ganz ehrlich, meine Empfehlung, ich würde alles kombinieren. Alles, was gut ist, das ist ja, was wir immer sagen. Da hat sich noch keiner die Mühe gemacht, das mal zu kombinieren. Okay.
Ja, Sache müssen wir noch mal, die möchte ich noch kurz ergänzen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Bewegung, Aktivierung, Mikrozirkulation gesprochen und Nährstoffversorgung. Einen Part haben wir kurz außen vor gelassen und den möchte ich einfach noch ergänzen, nämlich das ist der Schlaf. Und weil nur im Schlaf, und das wissen viele Sportler, nur im Schlaf baut der Körper, regeneriert der Körper, und nur im Schlaf baut der Körper auch Muskeln auf. Aber das gilt nicht nur für Muskeln, sondern der gesamte Zellbildungsprozess findet halt in Ruhe statt. Und deswegen ist ein tiefer und erholsamer Schlaf unglaublich wichtig. Und die Problematik, die wir heute haben, ist eben auch, dass wir, dass viele Menschen eben, gerade wenn sie älter sind, ab 40 fängt das dann an mit der Schlaflosigkeit und mit Grübeln und mit dem Ganzen. Und deswegen muss ich noch mal kurz zu dem Anfang dieses Teils hinkommen. Was tatsächlich die letzten 25 Jahre dafür gesorgt hat, dass Menschen insbesondere ab 40 weniger schlafen oder unruhiger schlafen, liegt daran, dass sie abends vorm Schlafen gehen, beziehungsweise als letzte Mahlzeit keine Kohlenhydrate mehr essen. Das ist für mich einer der meistgemachtesten Fehler und das ist ein ganz fataler Fehler. Am Anfang, die ersten 4 Wochen, wenn man die Kohlenhydrate beim Abendessen weglässt, fühlt man sich leichter und fühlt sich nicht so vollgefressen und fühlt sich so ein bisschen, nicht ganz so voll und nicht ganz so aufgebläht oder aufgedunsen und man denkt, das ist der richtige Weg. Das Problem ist aber, dass wir dann in der Nacht immer in eine extreme niedrigen Blutzucker kommen, der uns dann unruhig machen lässt und unruhig werden lässt. Und Und gleichzeitig brauchen wir für die Bildung der wichtigen Schlafhormone, nämlich für das Serotonin, brauchen wir leider Insulin. Also wir brauchen einen guten Blutzuckerspiegel, sonst bildet der Körper kein Serotonin. Wenn er kein Serotonin bildet, dann bildet er auch kein Melatonin, weil Melatonin wird aus Serotonin gebildet. Und das hängt wirklich maßgeblich von deiner Kohlenhydrateinnahme am Abendessen ab. Und wenn du das eben so wie wirklich Millionen von Menschen in den letzten 25 Jahren das so gelernt haben, dass sie intermittierendes Fasten machen und 18 Stunden ohne Kohlenhydrate auskommen wollen, weil sie die Zellverjüngung und so weiter, also da, und das ist das, was ich so fatal finde. Und das ist was Volker jetzt eben schon mehrfach auch in die Studien, die er gezeigt hat, hat er immer wieder gesagt, die Problematik bei den Studien ist, es wird immer nur ein Ausschnitt gezeigt und eine Verbesserung gezeigt. Aber es wird nie in Summe gezeigt. Und das heißt, es gibt ganz viele Studien, die sagen, intermittierendes Fasten ist super, weil das und das und das und das sind die Vorteile. Oder dann zum Beispiel abends keine Insulinausschüttung mehr machen. Das und das und das und das und das sind die Vorteile. Ja, das mag sein, dass diese Studien diese Vorteile zeigen. Das Blöde ist aber, dass in der Gesamtheit in deinem Organismus auf der anderen Seite viele, 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 viele negative Punkte stehen, die eben in den Studien nicht rausgearbeitet wurden. Und dieses ganzheitliche Betrachten, das wird eben nicht gemacht, sondern man schmeißt eine Studie hin und sagt, das ist intermittierendes Fasten, das ist super, das macht dich jung, das hält dich jung, das macht dies und das und jenes. Aber in der Ganzheitlichkeit zerstörst du deinen Hormon, du zerstörst wirklich deine Psyche, du zerstörst deine Insulinsensitivität, du zerstörst deinen Schlaf, deine Ruhe, deine Regeneration und wirklich deine Psyche. Und das ist fatal. Und das ist so das, was ich im Moment, deswegen, da bin ich so richtig auf einem Kreuzzug, gerade auch mit meiner neuen Seminarreihe Back to Basics. Wir als Eltern, oder wenn du Eltern bist, dann weißt du, denn du würdest nie auf die Idee kommen, deinem Kind, deinem 4, 5, 6, 8-jährigen Kind oder 10-jährigen Kind abends keine Kohlenhydrate mehr zu geben. Das würdest du im Leben nicht machen. Das Kind braucht Energie. Und wenn du auf diese Idee gekommen bist und du hast dich gewundert, dass deine Kinder nachts nicht schlafen können oder dass die abends aufdrehen und das liegt am Unterzucker. Und wenn die nicht durchschlafen können, das liegt am Unterzucker. Das sind so Dinge, bitte, 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 schütze deine Psyche, schütze deine Hormone, schütze deinen Aufbau von allem und iss bitte abends Kohlenhydrate. Und das ist so, so wichtig. Und sorg bitte dafür, und das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, du musst dir vorstellen, dein Körper ist wie so eine kleine Fabrik. Und wenn du aufhörst zu, deinen Tag zu, also in die Fabrik kann eigentlich perfekt bauen, wenn du sie in Ruhe lässt. Wenn du nicht mit irgendwas dazwischen fuhrwerkst, mit Training, mit Arbeiten, mit Kümmern, mit Rumrennen, mit Einkaufen, damit, mit diesen ganzen Aktivitäten verhinderst du die Produktion deines Organismus. Damit verhinderst du das. Und deswegen schlafen wir, weil im Schlaf, dann kommt der Produktion nichts dazwischen. Und für eine Produktion brauchst du aber Nährstoffe. Und die sollten da sein, weil ansonsten wird die Produktion gehemmt und die Reparatur und die Produktion und die Heilung kann nicht stattfinden. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, dein Organismus ist eine Fabrik, da drin sind kleine Arbeiter, die gehen dann los, wenn du zur Ruhe kommst, dann werden die aktiv. Und dann gehen die los und gehen ins Lager und suchen nach den Nährstoffen, die sie brauchen für neue Zellen, für neue Haut, für neue Muskeln, für alles, für neue Hormone. Und jetzt gehen die ins Lager und stellen fest, hey, hier ist nichts. Und dann gehen die zurück zu ihrem Arbeitsplatz und sagen dann, wir würden gerne was arbeiten, aber hier ist der Typ hat nichts gegessen, da ist nichts drin. Also die Lager sind leer. So, und dann wird das Herz, das Hirn unruhig und denkt so, scheiße, hallo, wir wollen eigentlich was arbeiten jetzt hier. Hallo Kollege, wach mal auf, du hast uns nicht gefüttert. Und dann wachst du nachts auf und bist nachts die ganze Zeit in so einem Gedankenkarussell und fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Ja, du hast nichts, deine Lager sind leer und du hast nichts gegessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dafür sorgst. Und für solche Sachen haben wir halt unseren Neid entwickelt. Unser Neid, den eine halbe Stunde vom Schlafen gehen, da hast du alle Nährstoffe drin, die du brauchst, damit dein Körper in der Nacht auch reparieren kann und alle Stoffe da sind. Deswegen bitte nehmt den Schlaf wirklich, wirklich ernst. Und auch da, das ist nicht so, dass ich nehme jetzt mal einen Neid und ab so und jetzt schlafe ich sofort durch. Nee. Du musst dir das so vorstellen. Deine Lager sind leer, jetzt kommt ein Neid. Dieser Neid, der kommt nicht ins Lager, sondern der wird sofort verbraucht, weil deine Lager leer sind. Und das, was übrig bleibt nach der Produktion, das kommt ins Lager. Aber das wird wahrscheinlich nur so viel sein, weil deine Lager leer sind. Das heißt, du musst sehr lange diese Nährstoffe auffüllen und wirklich das eine ganze Zeit lang machen, damit du auch wirklich den Effekt hast. Das ist, was viele nicht verstehen, dass das, was wir nehmen, wird immer sofort verbraucht und die Blutwerte, bis die sich verbessern, das dauert sehr lange. Und deswegen ist so eine 24-Stunden-Nährstoffversorgung so wichtig, aber auch von den Makronährstoffen so wichtig, dass wir wirklich dreimal am Tag regelmäßig Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß essen, dazu unsere Mikronährstoffe nehmen, die wir über den Tag über brauchen, damit das alles verstoffwechselt wird, damit die Verdauung funktioniert und dann am Abend nochmal wieder was essen und dann die Mikronährstoffe für die Nacht nehmen, damit eben im Blut alles da ist, damit der Körper reparieren, heilen und neu aufbauen kann. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass du kannst nicht aus nichts bauen, das geht nicht. Du kannst nicht aus nichts etwas bauen, das funktioniert nicht. Und das ist mit deinen Zellen. Und das Gemeine, und das ist jetzt vielleicht ein ganz springender Punkt, warum funktionierst du? Du hast noch nie irgendwas genommen. Warum funktionierst du trotzdem? Naja, weil deine Haut, deine Organe, deine Muskeln, das sind dann die Dinge, die der Körper, wenn du den nicht fütterst und die Lager voll machst, dann nimmt er eben die Sachen, die ihm zur Verfügung stehen. Und schwuppdiwupp gehen dir die Haare aus und die Haare werden dünner. Schwuppdiwupp hast du brüchige Fingernägel. Schwuppdiwupp hast du Osteoporose. Schwuppdiwupp hast du Zellulite. Du hast auf einmal Falten. Und das ist nur das, was du von außen siehst. Leider, und das sehen wir halt nicht, du siehst nicht, wie es mit deinen Gefäßen aussieht, wie es mit deinen Organen aussieht, wie es innen aussieht. Das siehst du leider nicht. Überall werden kleine Baustellen aufgemacht. Überall frisst der Körper dich von innen auf. Deswegen funktionierst du. Das ist der Grund, warum du funktionierst, warum du ganz lange funktionierst. Also durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 76 bis 80 Jahre, ja, weil du dich selber auffrisst. Du kannst deine Lebenserwartung ganz schnell erhöhen, indem du das dem Körper gibst, weil dann bleibst du heil, dann frisst er dich nicht auf, sondern er benutzt das, was du ihm gibst. Und je mehr du ihm gibst, umso besser funktioniert er. Und je länger du ihm das gibst, umso besser funktioniert er. Deswegen die Frage, Herr Doktor, wie lange muss ich das denn nehmen?
Wie lange muss ich denn essen? Ja, bis ans Lebensende, ja. Eigentlich, soweit wir wissen.
Ne? Ja.
Ohne geht's nicht. Ja, also sehr schön, ganz wichtig. Ich darf es nochmal kurz ergänzen oder zusammenfassen, dass du hast gesagt, wer würde seinem 5-jährigen oder 7-jährigen Kind, ne, das Abendessen sozusagen kürzen, sagen hier, ne, gibt's nicht, um Gottes Willen, ja, das wird in der Schule nicht mehr aufmerksam sein, das wird nicht wachsen, ja, das kriegt... Was passiert? Das war ja das, du hast gesagt, der 7. Dezember war der wichtige Workshop, da haben wir es erklärt, was passiert. Es wird Cortisol ausgeschüttet, sobald der Blutzucker abfällt.
Und deswegen funktionieren wir, weil
das Cortisol macht stressmäßig, aber es baut den Körper ab.
Ja.
Und das Gleiche ist...
Aber es liefert Energie, also ja. Es schaltet in den Kampf- und Fluchtmodus, deswegen fühlen sich so viele Leute auch gut, weil sie haben ja Energie.
Man fühlt sogar am Anfang sehr gut, ja. Mehr Cortisol, boah, Stress, ja. Also dieses Leicht, ne? Fange mal an, die ersten paar Wochen abends ohne Kohlenhydrate, ich bin morgens fitter, ich bin wacher, ich habe gar nicht richtig geschlafen, aber das ist egal, aber man fühlt sich wacher, ne? Man kommt leichter aus dem Bett, weil man gar nicht fest geschlafen hat und das Cortisol ist ja unser Aufweckhormon, morgens haben wir am meisten. Also ja, man tut sich dann Cortisol an sozusagen. Cortisol ist das Notfallhormon, was eben aus der Haut und aus dem Knochen das Eiweiß rausholt, um da noch schnell ein bisschen Zucker herzustellen daraus. Ja. Das ist Cortisol und das ist Abbau vom Körper. Und wenn jetzt die Studien kommen, genau, die machen intermittierendes Fasten oder sagen Abendessen weglassen und so weiter. Ja, in dem Schnitt, ja, die Leute nehmen ab. Punkt.
Tun sie.
Aber wodurch? Durch Cortisol, was Muskeln, Haut und Knochen abgebaut haben.
Ja.
Sie nehmen an Gewicht ab, aber an wertvoller Körpersubstanz. Sie nehmen leider nicht an Fett ab. Ja? Der Körperfettgehalt steigt sogar eher. Das Gesamtgewicht geht runter und die Studie sagt ja Erfolg. Das ist aber nicht das Ziel, was wir versuchen. Wenn man korrekte Studien anschauen will über Gewichtsverlust oder Gesundheitsverbesserung, dann muss man darauf achten, dass die genau geguckt haben, um wie viel ist die Muskelmasse hoffentlich gestiegen und um wie viel ist die Körperfettmasse hoffentlich gefallen. Dann kann ich sagen, das ist ein gutes Konzept. Ja, das sollte man hinterfragen, das wurde natürlich in vielen Schulen dann nicht gemacht und dann heißt, ja, das funktioniert gut, Low Carb oder so. Nochmal, es wird immer vergessen, dass das Cortisol langfristig den Körper auffrisst, abbaut. Ja, und je mehr Stress, Stress ist Cortisol, je mehr Stress ich dem Körper ausliefere und Nahrungsmangel ist Stress, desto mehr Cortisol, desto mehr Körperabbau und desto früher ist nichts mehr da. Die Haut, die Knochen, die Muskeln, das ist unsere Reserve. Und gerade im Alter, wenn man dann vielleicht einfach auf anderen Gründen nicht mehr so viel Reserven neu aufbauen kann, weil man kein Krafttraining mehr macht, wobei es da keinen Grund gibt. Ja, auch im Alter muss man Krafttraining machen am besten, um die Reserven noch aufzufüllen sogar. Aber viele hören halt leider auf und aufzufüllen, die sagen, ich habe genug gemacht und sagen mit 65, so, ich fülle jetzt nichts mehr nach hier, Muskeln und Nährstoffe. Und dann, wenn man nicht nachfüllt, dann lebt man von den Reserven. Und wenn die dann gut sind, in der Regel halten sie bis 78 dann, von 65 bis 78. Aber wenn man sie dann sogar noch auffüllt oder ein Leben lang gut erhält und dann weiter auffüllt, dann halten sie eben länger, diese Reserven. Ja, das ist war ein guter Standpunkt. Und nochmal, man würde es dem 7-jährigen Kind im Leben nicht antun. Und ich habe mal einen schönen Spruch gehört, man sollte sich immer vorstellen, stell dir dich vor, du bist das 7-jährige Kind. Ja, würdest du, warum tust du es dir an? Stell dich als dich selbst als 7-Jähriger vor, wie du damals warst. Würdest du dir das dann antun?
Hm. Ja. Und was wir euch aber antun, und das möchte ich an der Stelle kurz mal sagen, wir machen, weißt du, so nach so einem Workshop, wir machen das jetzt seit vielen Jahren. Und immer nach diesem Workshop ist, was soll ich denn nehmen? Was soll ich denn, wann soll ich denn wie was nehmen? Und ich kann immer wieder nur sagen, bitte versucht wirklich dreimal am Tag zu essen. Versucht während dieser Mahlzeit auch eure Mikronährstoffe zu euch zu nehmen. Das wäre optimal. Im Abstand von 4 bis 5 Stunden eine gute große Mahlzeit. Ihr braucht keine Angst haben davor, dass ihr dick werdet. Man baut Muskulatur auf. Es wird einen Moment dauern, bis der Organismus wieder umschaltet auf Fettverbrennung und auf richtige Verbrennung, auf Zuckerstoffwechsel. Das dauert einen Moment. Das heißt, man hat klar eine leichte Gewichtszunahme. Das ist aber meistens nur Körperwasser, es ist Muskulatur und es ist auch Knochenmasse und auch Blutvolumen. Das nimmt auch zu. Also wenn du das Richtige isst, das Richtige trinkst und auf einmal richtig Sport machst, dann nimmt auch das Blutvolumen zu. Das heißt, du hast auf einmal einen halben Liter mehr Blut. Halber Liter mehr Blut ist gleichzeitig 500 Gramm Körpermasse mehr. Dazu kommt dann eben auch ein bisschen mehr Gewicht an Knochen und Knochenmasse, Muskelmasse. Schwuppdiwupp hast du 3-4 Kilo mehr. Und das ist auch gut so. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist kein Fett, sondern das ist Muskulatur, das ist wieder spannendes Gewebe, das ist wieder Bindegewebe, was auch wieder richtig Flüssigkeit einlagern kann. Hört nämlich auf zu vertrocknen, es hört auf zu verkleben, es kriegt wieder Struktur und wird wieder elastisch. Und viele assoziieren das dann, ich werde schwammig, ich werde dick und ich bin fett. Nein, das wirst du auf gar keinen Fall. Und das ist so das Wichtige, dass du einfach verstehst, hallo, bitte isst dreimal am Tag. So. Und was wir immer machen, und deswegen, jetzt komme ich einmal ganz kurz nach dem ganzen Wissenschaftlichen und nach dem Fundierten, was wir jetzt gerade gesagt haben, ich möchte einmal ganz kurz Werbung machen, nämlich wir kombinieren solche Workshops immer, weil wir es einfach wissen und wir machen das gerne und wir machen das von uns aus und wir müssen es nicht machen, ja. Wir können es jetzt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben für diesen Teil dieses Workshops haben wir Produkte zusammengestellt und geben da einen Mega-Rabatt drauf. Warum? Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Weil wir wollen, dass ihr es ausprobiert, weil wir wollen, dass ihr Erfolg habt, weil wir wollen, dass ihr die richtigen Produkte, hochqualitative Produkte haben könnt und haben solltet und ihr auch nicht rumsuchen müsst. Und deswegen findet ihr jetzt im Shop, ein Bundle, das ist unser Glow-Bundle und da ist alles drin, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und das ist halt das Coole, einfach nehmen, wenn es geht, den Neid vorm Schlafengehen nehmen und ansonsten den Rest immer zu der Mahlzeit nehmen und dann wirst du sehen, dass es dir nach 4 Wochen, wirst du definitiv einen Unterschied feststellen. Also wer wirklich jetzt heute sparen will, wer das umsetzen will, was wir jetzt gerade erzählt haben, der bitte kann gerne auf dieses Bundle zugreifen und der Rabatt ist wirklich mega. Also ich sag's nur mal am Rande. Ich muss noch eine Sache, bevor der Volker jetzt gleich mit dem weiteren Teil losgeht. Kleiner Preview, kleines Preview, darauf bin ich unfassbar stolz, was der Mann geleistet hat. Er hat nämlich über 3 Jahre, hat er sich genau das, was er euch eben gezeigt hat, die dermatologischen Geschichten sich angeschaut, wie Mikronährstoffe, also wie die Haut besser wird, wie die Nährstoffversorgung der Haut gewährleistet werden kann. Und er hat wirklich 3 Jahre, hat er sämtliche Studien geschaut, welche Nährstoffe gehen alle über die Haut. Die habt ihr heute gesehen, und was Volker dann gemacht hat, er hat die letzten 3 Jahre wirklich, er hat darum gekämpft, kann ich nicht anders sagen, er hat darum gekämpft, dass eine Creme fertig wird, die genau diese ganzen Stoffe enthalten. Und deswegen bitte habt noch einen Moment Geduld, es wird nicht mehr lange dauern, dann kommt eine sensationelle Hautcreme von Volker, die euch wirklich bei Neurodermitis, bei Schuppenflechte, bei Rosacea, es wird wirklich, wir haben da Testpersonen schon gehabt, die unfassbare die fragen schon die ganze Zeit, wann kommt die Creme endlich auf den Markt, wann können wir sie kaufen. Bitte wartet noch einen Moment, es ist nicht mehr lange, vielleicht noch 4 bis 6 Wochen, und dann habt ihr eine sensationelle Creme, die wirklich, ich kann es für mich sagen, ich sehe es in meinem Gesicht, was diese Creme macht, ich sehe es auch an meinen, also ich benutze diese Creme auch gegen meine Altersflecken und alles, und ich kann euch sagen, das ist wirklich, wirklich der Hammer, diese Creme. Und all diese Stoffe, die Volker jetzt eben da angesprochen hat, die sind alle in dieser Creme enthalten. Und wir sorgen natürlich dafür, dass die bezahlbar bleibt, das ist unser Credo, dass die sich jeder leisten kann, weil wir einfach wollen, dass ihr gesund bleibt und gesund werdet und auch wirklich was davon habt.
Also ich sage jetzt nichts zu den Produkten, ist ja, ne? Als Arzt darf man keine Produktwerbung oder sonst was, deswegen sage ich da nichts. Aber ich habe ja in dem Rahmen der Untersuchungen schon mal geguckt, was machen denn die anderen so. Ne? Und da sieht man halt, dann ist da eine Substanz, ne? Ein Q10 oder ein Vitamin E drin. Und dann sind das unfassbar hohe Preise, weil eine Sache drin ist. Mhm. Und man kann es deutlich auch günstiger und sogar mit 15 Sachen da drin in richtiger Dosierung machen. Und auch interessante, nur weil es draufsteht, heißt es nicht, dass es drin ist. Es muss zwar ein kleiner Teil, aber selbst bei 0,0003% dürfen die Leute das draufschreiben auf die Cremes, und die Prozentzahlen stehen eigentlich nicht drin. In den Studien habe ich immer gesagt, ja, ab 1%, ab 4% Wirkstoffmenge hat man einen Effekt. Dann schreiben die das auf die Creme, aber zum Sparen tun die wirklich, da ist eine Frechheit, 0,003% rein, also nix, das kann keine Wirkung haben, und verkaufen das für teures Geld, da wird viel, man kann ja für Cremes, ne, wer weiß, unfassbar viel Geld ausgeben, und das kann man aber auch, es geht auch anders, das hatte ich in dieser Recherche doch gefunden, das kann man auch besser machen.
Ja, und das machen wir. So, also freut euch drauf. Volker und ich, wir machen eine ganz kurze Trinkpause. Es geht dann gleich weiter. Wir verschnaufen mal kurz, und euch geben wir auch eine kleine Pause. Und danach sehen wir uns zum zweiten Teil wieder. Also, bis gleich.